Ey yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Ja, ihr Lieben, wir haben uns alle auf den King Art Games Chef Jan Theissen gefreut, der uns ja schon oft besucht hat und der ja so ein bisschen zum Inventar hier gehört. Leider ist er nicht aufgetaucht.
Noch nicht aufgetaucht.
Ja, wir haben jetzt eine halbe Stunde gewartet. Wir nehmen ja den Podcast relativ spät auf und wollen ja irgendwann auch mal Feierabend haben und deshalb haben wir jetzt gesagt, wir fangen einfach so an. Aber Jan ist normalerweise zuverlässig und pünktlich, von daher, wenn er nach einer halben Stunde nicht da ist, wird er wahrscheinlich heute auch nicht mehr kommen. Hallo Dennis.
Hallo, wie geht's dir?
Boah, mir geht's ganz okay, denke ich. Ich habe Sommerferien und versuche das Beste daraus zu machen, mich auszuruhen.
Und ist er so? Schlafrhythmus schon kaputt?
Nö, geht eigentlich.
Wegen Leo?
Ja, genau. Ich sehe ja jeden zweiten Tag meinen Sohn, mindestens. Ja. Ja, manchmal schläft er auch bei mir und so. Und Leo steht um 5 Uhr auf. Wenn er ausschläft um 6. Von daher.
Das klingt korrekt und wie jedes Kind, das halt ein Kind ist.
Tja, ich freue mich schon darauf, wenn er auch mal ein bisschen länger schläft. Mal gucken, wie lange das noch dauert.
Ja, so lange ist das, glaube ich, gar nicht mehr hin. Also ich kenne das jetzt nur von unseren Patenkindern. So mit dem 8. Lebensjahr auf einmal heißt es dann, ja, ich schlafe jetzt bis 10. Die gehen dann irgendwie abends um 9 ins Bett. Also wir hatten heute zum Beispiel unsere beiden Patenkinder noch hier. Ich bin rein zufällig in die gelaufen, weil wohnen halt auch hier in der Gegend. Und dann wollte ich mit allen Kindern zusammen noch ein bisschen spielen nach Feierabend. Und dann waren wir noch zu Hause und haben sie uns auf jeden Fall erzählt, dass die in der Regel jetzt mit 8 und 9 Jahren sind sie, dass die so zwischen 9 und halb 10 während der Sommerferien einschlafen und morgens um 10 das wieder aufwachen. Und die genießen es.
Fantastisch.
Ja.
Das wäre schön. Ja. Oh ja, und ansonsten bin ich aktuell schwer am Gärtnern. Leo hat sich gewünscht, dass wir Haselnüsse haben. Ich weiß auch nicht, wie er darauf kam. Es war ganz süß. Hat er gesagt, Papa, dann holen wir uns Haselnüsse und wenn die dann kommen, dann können wir die verkaufen. Dann verdienen wir richtig viel Geld.
Boah, Businessman.
Echt.
Wie hieß nochmal der hier war, der so ein Macher war?
Der Gian.
Der Gian approves. Gian würde sagen, dein Sohn hat das Spiel durchgespielt. Der ist ein Macher, ist einfach ein Chef.
Also wir haben die bei eBay bestellt. Habe ich, glaube ich, schon bei Stevenio Talk letzte Woche erzählt. Da kriegst du ja von Apfel und Ei so einen schönen Strauch. Irgendwie vorher noch ein bisschen recherchiert. Und man soll zwei verschiedene nehmen und so weiter. Haben wir einen riesigen Bottich gepflanzt auf dem Balkon. Und ja, wir sind schon fleißig am Ernten. Irgendwie Erdbeeren. Wir haben eine riesige Gurke geerntet, wir haben kleine Honigtomaten, es geht richtig ab. Wir haben den Balkon richtig irgendwie zu einem Gewächshaus gemacht. Voll geil.
Voll geil.
Mit Insektenhotel und allem drum und dran.
Ja, wir hatten auch mal überlegt, ob wir sowas machen, aber bis jetzt jede Katze, die wir jemals hatten, sind ja alles Indoor-Katzen, ne? Also hätten wir ein Haus, dann dürften sie natürlich auch raus, aber jetzt aus dem 3. Stock ist relativ schwierig. Und auf jeden Fall, unsere Katzen sind alle Dullis und die knabbern alles an.
Oh, okay.
Und gefühlt ist ja alles tödlich für Katzen, beziehungsweise alles ist irgendwie auf eine Art giftig. Und gerade unser Großer, der Binks, der ist so groß wie ein Panther gefühlt, ist ein Riesentier von einer Katze. Der lässt nichts. Ne? Eine Aldi-Tüte rumgelegen, wegfressen. Schnürsenkel meiner. Sie frisst wirklich alles an.
Ja, selbstgemachtes Leid, ne?
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch darüber nachgedacht, mir wieder ein Haustier zuzulegen. Ich hatte ja lange Katzen, ich hätte irgendwie Bock auf einen Hund. Aber, habe ich dir das schon mal erzählt, ich finde, wenn man sich so ein Haustier kauft, irgendwie dann muss man auch dafür gerade stehen irgendwie und kann da nicht sagen, ich nehme mich raus oder ich habe jetzt gerade keinen Bock oder so. Und ich bin ja auch so ein ganz oder gar nicht Typ und deshalb habe ich es erstmal gelassen, weil ja, jetzt noch mehr Verantwortung in meinem Leben ist, glaube ich, keine gute Idee aktuell.
Ist vielleicht ein bisschen viel. Ich meine, du hast zwar eine schöne Zeit mit, hier Kampffisch mit Leo. Ich habe den Kampffischnamen leider vergessen.
Neptulon, oder?
War das nicht Neptulon? Ja, kann sein, ich weiß es nicht mehr. Aber vielleicht dann was Kleineres oder so.
Ja,
So,
ja.
wie so ein Testballon, ne? Also ich stelle mir das an sich ganz schön vor, ne? Dann hast du noch was mit Leo, wobei ihr schon echt viele Hobbys so zusammen habt.
Ja.
Der muss eine geile Kindheit leben, der junge Mann. Aber vielleicht dann was Kleineres.
Ja, mal sehen, mal sehen. Ich habe übrigens gerade Bono angeschrieben, weil ich gedacht habe, irgendwie, vielleicht hat Bock ja Bono mit uns noch ein bisschen zu quatschen. Und er hat mir gerade geschrieben, dass er gleich vorbeikommt.
Oh, geil!
Dann ist Bono da und dann können wir über Fußball reden. Weil Bono hat nämlich wie immer eine komplett andere Meinung zu allem,
Boah,
als
ich bin
irgendwie,
gespannt.
also gerade jetzt zum England-Spiel gestern. Aber man muss sagen, Bono hat recht gehabt, ne? Der hat von Anfang an gesagt, ich habe gesagt, Frankreich ist für mich der Top-Favorit auf den Titel, die holen das. Ich finde Spanien dieses Mal nicht so stark. Und er hat von Anfang an gesagt, Spanien wird gegen Frankreich gewinnen. Und er hat es ja von auch nicht abbringen lassen. Und das war ja wirklich eine Fußballlehrstunde, ne?
Ja.
Das war ja beeindruckend, wie quasi diese Offensive einkassiert haben. Und die sie immer gedoppelt haben. Das war ja Wahnsinn, fand ich.
Bono sowieso, ne? Der hatte gefühlt, also die letzten Wochen, die ich hier dann ab und an mal war, der hat ja mit allem recht, ne? Der hat uns ja auch schon vor WM-Start gesagt, ja, also Deutschland, Paraguay, weiß ich jetzt nicht, ne?
Wobei
Oder.
er gesagt hat, dass wir in der Gruppe irgendwie nur Dritter werden und so, wir gegen Ecuador und Dings verlieren. Und wir sind Gruppensieger geworden. Also mit allem, aber man kann ja auch nicht mit allem recht haben, ne? Das ist einfach
Er
so.
hatte aber mit der Tendenz recht, also
Ja,
hinsichtlich
ja.
dessen, was Deutschlands Probleme halt sein
Ja,
werden,
aber
ne?
das haben wir alle gesagt, ne? Also ich habe auch vor der WM gesagt, ich sehe Deutschland maximal im Achtelfinale. Aber ja. Aber was das Miese daran war, dass man kurz Hoffnung hatte nach den ersten zwei Spielen, ne?
Ich wollte es gerade sagen, also da war viel Hoffnung dabei. Also jetzt gerade nach dem ersten Spiel, was war es? 7-2?
Ja, eins.
Ja, 7-1. Und dann das 2-1 gegen was, Ecuador?
Elfenbeinküste.
Elfenbeinküste. Da habe ich mir auch gedacht, okay, die fangen sich dann nochmal, jetzt haben sie Lehrgeld bezahlt. Nagelsmann kann jetzt was dazu lernen, ne? Wie man besser wechselt, warum machst du das so und bla 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 bla. Und dann ja, nichts gelernt. Stures Kind. Ja, aber jetzt kann Bono gerne gleich alles einordnen. Über was können wir denn eben schnacken, wo Bono so gar kein Interesse dran hat?
Vielleicht die neue Diablo 4 Season.
Erzähle mal. Ich habe mir nur die Videos angeguckt und dementsprechend ist das alles, was ich an Meinung dazu habe, aber ich würde es gerne von dir wissen, weil ich habe gesehen, du hast relativ viel gespielt.
Ich habe relativ viel gespielt, ja. Ich war auch überrascht, weil ich hatte eigentlich gar keinen Bock. Aber anfangs ist es wieder so ein aus Mangel an Alternativen Move gewesen, das zu spielen. Aber ich hatte echt überraschenderweise sehr viel Spaß. Viele werden jetzt die Augen verdrehen und sagen, Krömer, dein Ernst? Es gab viel Gutes und viel Schlechtes irgendwie. Es gab diesmal nur eine OP-Klasse, das war mal wieder der Barbar, der allen überlegen war in sämtlichen Skillungen, meistens irgendwas mit Wirbelwind. Und ich habe diesmal gesagt, komm, ich jetzt wieder irgendwas anderes spiele und am Ende dann doch wieder zum Barbar wechsel, kann ich auch gleich Barbar spielen. Und hab viel Spaß gehabt. Was sie total verkackt haben, mal wieder, meiner Ansicht nach, ist die Itemisierung. Weil du kannst jetzt nicht mehr so spezifisch wie vorher die lila Items craften. Du kannst jetzt nicht mehr
Okay.
sagen, ich baue mir ein Harlequins mit was weiß ich, wie vielen Splittern und den entsprechenden Runen. Sondern du brauchst jetzt nur noch drei Splitter. Nee, warte mal, vorher brauchtest du nur zwei, ne?
Es waren zwei Sparks
Ja,
und dann fünf
genau.
größere
Ja,
Runen
genau. Aber
noch.
das ist jetzt anders. Es sind jetzt nur noch drei Runen und ich meine auch weniger Sparks. Ich habe es nicht im Kopf. Aber du kannst jetzt nur noch eine Waffengattung oder du kannst sagen, ich möchte ein Kopfteil oder ich möchte ein Zweihandschwert oder so. Das heißt, du kannst die nicht mehr direkt craften.
Das ist eine
Und
komische Änderung.
dafür kannst du mit speziellen Items kannst du im Würfel quasi Items aufwerten. Kannst sagen, ich möchte jetzt einen Bogen haben, zum Beispiel. Ich habe jetzt am Ende noch einen zweiten Schal gespielt, einen Rogue, einen Bogen-Rogue mit Aimshot, neben mit dem, ach egal, scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, mit diesem Dauerschuss da. Der war zumindest im A-Tier und hat Spaß gemacht. Und ja, dann machst du einen Bogen rein und dann machst du diese vier von dieser Währung rein und dann wird es irgendein Bogen. Und irgendwann war das auch der, den ich hatte. Das Problem ist nur, das ist ja dieses irgendwie Uniques aufwerten, ne? Was in der Season jetzt drin war. Und davon kannst du nur eins craften. Das heißt, wenn du eins hast, ist vorbei. Alles andere musst du finden. Und ich habe nix gefunden. Nix. Also ich habe wirklich 2, 3 lila Items nur gefunden, die konnte ich alle nicht gebrauchen. Und mein Barb war am Ende natürlich Torment 12. Ich hatte einfach, selbst jetzt nach dem Patch, ist ja mal so, am Anfang droppt nie irgendwas. Und dann gibt's diesen Patch, der alles löst und wo es dann auf einmal alles droppt. Aber selbst da, der kam gestern oder vorgestern raus, da habe ich auch gezockt, ist nicht ein lila Item gedroppt. Also, und ich habe mit Community-Mitgliedern ein bisschen gespielt, irgendwie, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen unterstützt und die waren alle, also der, wie hieß er, Mr., ist ja auch egal, der war richtig mad, weil er sagt, ey, diese Itemisierung, ich wäre dafür, dass Legendaries und Uniques wieder feste Werte haben. Weil wenn mal was Lilanes droppt, dann hat er einfach scheiß Werte, die ich nicht gebrauchen kann. Also die Itemisierung ist immer noch irgendwie ein Fass ohne Boden gefühlt. Aber ich hatte Spaß, jetzt 2 Wochen. Hab mit Bono Fußball geguckt, hab nebenbei so ein bisschen gedaddelt. Und ja, hat Spaß gemacht. Aber jetzt, heute Nacht, fängt die Torchlight-Season an. Und jetzt reicht's auch. Also jetzt habe ich auch nicht mehr den Drang. Ja, also
Skin. Hast du wieder Skins gekauft?
Es gab eine Overwatch-Kooperation mit ganz hübschen Skins. Ich hätte mir am liebsten alle gekauft, aber ich habe mir dann so gedacht, so irgendwie, ja, bei dem Minus-Content, den sie machen, will ich jetzt auch nicht noch irgendwie viele Skins kaufen. Das heißt, ich habe mir nur den Reinhardt Barbaren-Skin gekauft, einfach weil Reinhardt immer mein Lieblings-Char war.
Ja, ich finde es immer krass, dass die sowas Kooperationen nennen. Die kooperieren einfach mit sich selber und schütteln sich die Hand.
Das ist so geil. Ich glaube, das wollten die gar nicht. Das Problem ist nur, ich glaube, die finden einfach niemanden, der da Bock drauf hat. Ne?
Ich denke, die haben aber wahrscheinlich auch ausgewertet, dass so viel so Cross-Sectionality herrscht, dass Leute, die viel Overwatch gespielt haben oder so, also Leute, die viel Blizzard-Produkte gespielt haben, haben auch einen gewissen Nostalgiefaktor für Blizzard-Produkte. Ne? Sieh dich, du spielst kein Overwatch, aber du findest Reinhardt gut, weil das war dein Overwatch-Charakter. Genau. Also kaufst du. Ne? Ich glaube, das ist weniger, ich finde niemanden, sondern vielmehr, wir machen so einfach mehr Geld. Und du musst auch nichts teilen, ne? Ja. Also du musst keine Fees bezahlen oder Buyouts oder so, gar nichts. Aber ja. Also hast du das eben gerade gehört, dieses Schleifen über den Boden?
Hä?
Also hast du es nicht gehört? Das hat sich angehört wie so ein richtig riesiger Penis, der einmal über den Boden geschliffen würde. Ich glaube, Bono ist reingekommen.
Ihr seid so krank, ne? Aber irgendwie auch.
Oh, du bist Hallo, Bono. Mach dich mal eben lauter.
Ja, ich habe eventuell ein bisschen an den Einstellungen meines Mikrofons hier gefeilt.
Ja, weil, kein Problem, ich habe dich eingepegelt, alles gut.
Hier fairerweise auch nach wie vor Temperaturen herrschen, die es für mich jetzt notwendig gemacht haben, auch trotz, dass ich jetzt hier in diese Aufnahme einfach reinplatze. Ich einfach okay. Nur einen Ventilator nebenbei laufen habe, ne, der jetzt hoffentlich nicht zu sehr einfach
im Hört Mikrofon man gar nicht.
Ist. Gar nichts.
Gar nichts.
Insofern ne, ist das der wesentliche Grund, aber ey, schönen Abend okay. Euch allen. Ne?
Ja, schön, dass du da bist, dass du jetzt hier so rutscht bist, weil Jan einfach leider nicht aufgetaucht ist, haben wir die alte Crew wieder am Stissel. Wir haben gerade schon ein bisschen Fußball angerissen und ich habe dich gelobt für deine Spanien-Frankreich-These. Weil ich ja der Meinung war, dass Frankreich Weltmeister wird und du von Anfang an gesagt hast, nee, die kommen an Spanien nicht vorbei. Und genauso ist es gelaufen. Und Spanien hat irgendwie gefühlt Frankreich eine Fußball-Lehrstunde erteilt.
Kann man wahrscheinlich so sagen, ja. Also in der Art und Weise, wie Spanien gespielt hat, ist das ja sowieso wieder sehr, sehr kontrolliert abgelaufen. Zu Beginn des Turniers gab es gerade in der Gruppenphase noch so ein paar Schwierigkeiten, was so die Offensive anbelangt. Aber von der grundsätzlichen Aufteilung her im Raum haben die Spanier sich wirklich massiv weiterentwickelt so in den letzten 2 Jahren, sodass denen auch halt gerade was so jetzt Gegentore angeht oder so weiter oder überhaupt eine Torgefahr einfach des Gegners von Spanien, die existiert kaum noch. Also Spanien ist momentan die wahrscheinlich sogar mit defensiv bestspielende Nationalmannschaft, zusätzlich dazu, dass sie mit Ball derzeitig auch die besten Lösungen einfach im Mittelfeld finden. Und das ist eine Kombination, die wirklich so derbe reinknallt, wie als wäre jetzt wieder 2008. Und genau danach sieht es ja auch so ein bisschen aus. Ne?
Ja. Das Spiel gestern haben wir zusammen geguckt. Man muss sagen, dass du in Sachen Tuchel nicht so hundertprozentig neutral bist, weil du natürlich einen persönlichen Kontakt und eine persönliche Begegnung oder öfter, was du erzählt hast, mit ihm hattest.
Relativ häufig, ja, der hasst mich schon ein bisschen auch, glaube ich.
Ja, weil du ihm wahrscheinlich immer auf die Nerven gegangen bist. Ne?
Ja, total auch.
Ja, aber okay. England regt sich darüber auf, irgendwie, dass Tuchel sich vercoacht hat und er ist natürlich der Schuldige und soll gesackt werden, habe ich gestern in 100 Beiträgen gesehen. Und Tuchel war ja ganz entspannt nach dem Spiel, hat gesagt, ja gut, eine Entscheidung musst du treffen. Wir haben halt gesagt, irgendwie, wir wechseln jetzt defensiv. Wenn es aufgegangen wäre, hätte man mich dafür gefeiert. Ne? Also eine muss man treffen und wenn man dann ausscheidet, ist es natürlich immer die falsche. Würdest du das so sagen oder würdest du mitgehen, auch mit der Presse teilweise, dass er sich vercoacht hat?
Also in seiner Analyse liegt er ja schlicht und ergreifend richtig. Ne? Also wenn sie dann aufgrund dieser defensiven Wechsel alle gewonnen hätten, dann hätten ihn alle über den grünen Klee gelobt in genau dieser Presse, die jetzt versucht einfach halt ja Pressedinge zu tun, indem sie irgendeine Form von Aufmerksamkeit versucht zu generieren für sich, weil sie davon ja selbst profitieren in ihrer Arbeit. Also rein taktisch kann man ihm da bestimmt einiges vorwerfen, weil letztendlich musste er sich für eine der Sachen entscheiden und er hat sich für das entschieden, was auch weniger mutig ist, was dann schon auch ein bisschen atypisch ist eigentlich für das, was Thomas Tuchel ansonsten versucht in den letzten Jahren zu machen. Da hat er sich von diesem Image eigentlich so ein bisschen schon freigelöst, immer zu sagen, okay, er versucht jetzt auch dieses Underdog-Coaching, also im Sinne von weniger Risiken eingehen, halt mehr hinten einigeln und sowas.
Aber das hat er ja auch schon einige Male sehr erfolgreich in dem Turnier gemacht, ne, in den Runden davor.
Sicher, ja.
Also da hat er das ja genauso gemacht, ne? Da hat er eine knappe Führung über die Zeit gebracht, defensiv gewechselt, da hat es ja funktioniert, ne?
Wenn sich das vom Spiel her angeboten hat, dann hat er auch schon mal zu dieser Lösung gegriffen, ja. Aber er ist zumindest nicht, also in den letzten Jahren sonst jemand gewesen, der ausschließlich zu dieser Lösung gegriffen hat. Weißt du, so. Und das kann man dann taktisch schon ein bisschen kritisieren. Ob das dann aber, ja, so gerechtfertigt ist, dass man zwingend jetzt seinen Kopf irgendwie da als Nationaltrainer fordert, müssen die Engländer wissen, ne? Also, er hat sowieso ja einen längerfristigen Vertrag da unterschrieben. Ich glaube, effektiv, was die Leistung angeht, kann jetzt auch kein großer Zweifel daran bestehen, dass trotz alledem ja England ein vergleichsweise gutes Turnier gespielt hat, weil sie wieder in Halbfinale von der WM gekommen sind und haarscharf dran gescheitert sind, wieder ins Finale zu kommen. Also, sehr viel besser geht's ja eigentlich auch nicht. Das ist dann wahrscheinlich schon noch irgendwie einigermaßen im Soll, aber du, ich treffe solche Entscheidungen nicht. Also.
Du hast gestern am Spiel gesagt, England war 70 Minuten die bessere Mannschaft. Siehst du das heute auch noch so?
Absolut, die, ne? Ja, total. Ja.
Und dann ist es halt richtig ärgerlich, wenn du am Ende dann irgendwie ja dich in Anführungsstrichen hinten reindrängen lässt und quasi Angriff nach Angriff der Argentinier irgendwie bekommst. Ne?
Das ist halt schon, aber da hat, glaube ich, auch ziemlich eine Rolle gespielt, wenn man sich zum Beispiel die Laufdaten ansieht, dass so ab der 60. Minute irgendwie waren die Engländer mehr oder minder stehend platt. Mhm. Also da ging auch schlicht und ergreifend nichts mehr. Da war kaum noch Elemente drin von diesem interessanten Mittelfeldpressing, ja. Das, also wirst du dich vielleicht daran erinnern, dass ich diesen Begriff gestern auch häufiger verwendet habe, weil die Engländer den relativ vernünftig auch verwendet haben gegen die Argentinier, die ja dann auch locker 60 Minuten zu keiner sehr sinnvollen Torchance auch gekommen sind. Vielleicht mal so ein, zwei halt wirklich Annäherungen von Enzo Fernandes Fernschüssen irgendwie ausgenommen, der auch weiterhin in diesem Bereich einfach eine absolute Koryphäe auch derzeitig im Weltfußball darstellt, weil wenn der Mann irgendwo abzieht, für den sind also 35 Meter fast noch Nahdistanz. und das ist dann schon eine Waffe, die man natürlich da haben kann. Aber wenn halt wirklich dieses Mittelfeldpressing dann auch rausfällt und du merkst, okay, die Argentinier kriegen weniger Druck drauf, selbst wenn sie schon in Englands Hälfte sind, dann wird es natürlich immer schwieriger. Ne? Und das ist dann ja schlicht und ergreifend so geendet.
Natürlich die Frage. Ja? Oh, Dennis, du.
Hatte Argentinien nicht sogar über 80% Ballbesitz nach dem 1-0 bis zum Ende des Spiels?
Am Ende,
also, ja. Na, weil, also wie du sagst, die Engländer waren komplett platt. Das liegt bestimmt auch so ein bisschen Höhenluft, Mexiko, bla 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 bla. Aber ich glaube, das war gar nicht zu verhindern, dass du dann platt bist, wenn du das nicht gewohnt bist. Und ich habe jetzt auch noch heute gelesen, dass so Leute wie Declan Rice haben 70 Pflichtspiele seit dem letzten Sommerurlaub gehabt.
Solche Sachen spielen auch alle eine Rolle, klar. Also, dass das eine Überbelastung ist von den Spielern, die auch das letzte Spiel gegen Norwegen zum Beispiel, das ist ja dann auch schon erst wieder ein paar Tage her gewesen, ist auch ein Spiel gewesen, das richtig, richtig Körner gefressen hat, weil das auch wirklich als das wärmste WM-Spiel überhaupt da gegolten hat. Die haben dabei 42 Grad und über 80% Luftfeuchtigkeit gespielt. Das war dann auch kein sehr schön anzusehendes Fußballspiel, weil wie sollte es unter diesen Bedingungen irgendwie zu einem relativ ansehnlichen und Hochtempo Fußball kommen? Überhaupt. Genau. So, und wenn du das dann schon in den Knochen stecken hast und dann hast du wirklich gegen Argentinien auch über 60 Minuten lang, würde ich definitiv behaupten, ein ziemlich aktives und auch sehr gutes und sogar besseres Spiel geleistet, dann ja, ne, wenn dann bei so einer Mannschaft einfach bei 5, 6 Spielern nacheinander einfach so dieses Level an Ausdauer schlicht und ergreifend wegkappt, dann ja, geht halt auch so ein bisschen Konzentration flöten, die Aggressivität geht halt flöten, da kannst du dann auch mit 2, 3 Wechseln nicht so viel ändern. Und da hat Thomas Tuchel dann halt gesagt, okay, versuchen wir uns halt hinten einzuigeln, versuchen wir halt dieser Strategie dann die besten neuen Leute noch von der Bank mit reinzugeben, die wir eben zur Verfügung haben mit so ein paar langen Kerls, die dann hinten einfach alles rausköpfen und dann schauen wir mal, dass das irgendwie einigermaßen funktioniert. Aber das, ja, hat halt in dem Rahmen schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Ja, aber Argentinien war jetzt dann auch keine schlechtere Mannschaft. Ne? Also nach 60 Minuten haben die haben schon richtig abgerissen. Die haben auch gezeigt, okay, sie haben ganz andere Laufwege genommen. Sie sind nicht mehr in so mannorientierte Duelle reingegangen. Die haben Außenverteidiger teilweise innen reinziehen lassen, also in so Lücken zwischen Innenverteidiger und gegnerischer Außenverteidiger, wo die dann auch einfach komplett durchgelaufen sind, bis sie dann im Abseits standen, wo man dann immer wusste, okay, irgendwo in Deckungsschatten wird immer jemand frei sein, gerade wenn die eben mehrere dieser Läufer auch gleichzeitig da durchziehen, und dann hast du da währenddessen einfach so überragende Schnittstellspieler wie weiterhin einfach Lionel Messi rumlaufen, der auch gestern wieder, ich weiß nicht, irgendwie 100 Minuten lang auch komplett abgerissen hat, wo du so denkst, Bruder, durch bei jeder Leistung, die du da ablieferst, sitzt ein Cristiano Ronaldo heulender in seinem Hotelzimmer einfach, weil er
der nicht hat sich gestern wieder geritzt, Ronaldo.
Das ist wirklich schlimm. Da hat er auch wirklich einfach mittlerweile kein Mitleid mehr, und das ist einfach, also ja, ein Team jetzt auch zum zweiten Mal hintereinander im WM-Finale ist absurd.
Ich stell dir mal vor, die gewinnen das.
Ja, also
na, also jetzt so gut wie Spanien halt ist, ne? Also von der Mentalität, ja. Ich glaube, Argentinien kann das keiner absprechen. Da muss ja nur denselben Fehler machen wie Bellingham, ist immer noch mein Lieblingsgift. Ich habe Steve eben gerade auch nochmal geschickt, wo Bellingham irgendwas zu Messi sagt, und wie der letzte NPC siehst du richtig, wie das Messi triggert. Und er so, ach so, willst du machen? Alles klar, dann ficke ich dich jetzt. Ich ficke dich und ich ficke deine Familie. In 2 Minuten ist das Spiel vorbei. Ja, dann macht er. Das ist, oh.
Das ist auch so eine Einstellung, die hat Messi, glaube ich, immer schon gehabt. Also das ist, ja.
Aber ich meine, wie nah oder wie schmal diese Linie ist von Tränen hin zu irgendwie himmelhoch jauchzen. Da muss man sich überlegen, dass Argentinien eigentlich schon irgendwie gegen Ägypten fast raus war, ne? Irgendwie in der 80 Minuten, ich weiß gar nicht, wann das Tor gefallen, aber 80. Minute 0-2 hinten war. Und dass dann noch 3-2 gewinnt, ne? Und da, ja, das ist Wahnsinn. Jetzt stehen sie im Finale. Und es ist ein Spiel, da ist natürlich immer alles möglich. Für mich ist halt trotzdem Spanien der Favorit. Keine Ahnung. Oh. Wie hoch ist halt schwer zu sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr darauf. Und am Samstag haben wir noch dieses unsägliche Spiel um Platz 3, was eigentlich auch mal abgeschafft werden müsste.
Guck ich gar nicht aus.
Also ich werde es mit Sicherheit auch gucken, einfach, weil ich offensichtlich ja jeden Scheiß gucke, auch der irgendwie fußballtechnisch läuft. Und wenn es Fußball-WM ist, sogar einfach doppelt und dreifach wahrscheinlich noch mehr. Also für einige Teams ist das ja trotzdem noch ein schöner Abschluss für so ein Turnier, weißt du? Und das ist dann, also dass dann die ganz große Spannung natürlich ein bisschen abhanden kommt, wenn du vorher diese ganzen K.O.-Spiele hast und jetzt weißt, oh, kommt jetzt jemand ins Finale oder nicht, ne, wo wir wirklich vor einem ganz großen Sprung stehen und jetzt hier quasi so ein Spiel einfach um die goldene Ananas, also ne, nur was jetzt die Orts angeht, kann ich das nachvollziehen, aber grundsätzlich als sportliches Ereignis finde ich das okay. Weil also auch einen vernünftigen Dritten ausspielen finde ich gut.
Na, das Problem ist halt, dass wir wahrscheinlich wieder irgendwie mit den Ersatzspielern spielen werden, größtenteils, ne?
Aber ist ja auch cool. So, also auch dagegen habe ich nicht das Geringste, weil auch die einen großen Teil einfach für dieses Turnier ja dann beigetragen haben, auch wenn das eben vorher keiner so richtig gesehen hat. Und wenn es dann die Chance gibt, einfach für die noch einen schönen Turnierabschluss zu haben mit einem vergleichsweise hochqualitativen Fußballspiel, warum denn nicht?
Als
hätte die Mannschaft das vorher immer einfach auf die leichte Schulter genommen oder so, weißt du?
Wollte ich gerade sagen. Ich erinnere mich da gerne an 2006, als wir Dritter geworden sind. Und das war dann wirklich ein schöner Abschluss mit dem 3-2 gegen Portugal damals, mit diesem Schweinsteiger-Hammer.
Klar, so 2010 hat glaube ich, ein Diego Forlan, hat da irgendwie einen Hattrick oder so sogar für Uruguay damals geschweißt. Also, ist, ne? Spieler nehmen das schon durchaus ernst auch.
Manche.
Ja, sicher, klar.
Okay,
Warte. Ja. Noch so ein bisschen so Common Farming, lass uns ein bisschen Impressions farmen. jetzt mal so richtig harter Real Talk. Ich glaube, es interessiert die halbe Welt jetzt gar nicht mehr, wer Weltmeister wird, welche Nation, sondern es geht wirklich nur noch darum, ob Messi da jetzt noch einen draufsetzt. Und wenn er da jetzt noch einen draufsetzt, wird dann noch ein Preis für ihn erfunden, um diese Megaleistung zu ehren? Und wie weit wird das Internet wohl glühen und gönnt ihr das, Messi?
Ich lass mal Steve den Vorrang.
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich gestern für England war und ich war noch nie für England, weil ich Tuchel mag, weil ich finde, dass die eine sympathische Truppe haben, weil das Spiel losging mit diesem überharten Einsteigen der Argentinier und ich hatte so Paraguay-Flashbacks. Mit dieser ersten Szene, ich weiß gar nicht, war es Bellingham? Nee, es war ein anderer. Wo dann der Argentiner da so reingeht, irgendwie schön mit dem Ellbogen in den Nacken. Schiri gibt natürlich wieder nix. Mhm. Und da war ich von Anfang an dann auf Englands Seite. Und ja, Ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das Finale kann ich sehr neutral schauen. Also weil das ist mir, keine Ahnung, Spanien hat es verdient, einfach weil die meiner Meinung nach stärkste Mannschaft ausgeschaltet haben. Und Argentinien würde man sich irgendwie freuen für Messi, dass er irgendwie nochmal einen draufsetzt und dass Ronaldo sich noch mehr ritzt, wie du gerade so schön gesagt hast.
Ich glaube, Ronaldo würde weniger Hate abbekommen, wenn er nicht so eine larger-than-life-Figure wäre, ne? Und dann jetzt dieses I'm back, das beißt jetzt natürlich noch mal richtig hart.
Ja, ist ja keine Schande irgendwie, wenn man mit 50 irgendwie nicht mehr so performen kann wie früher. Messi ist da wirklich eine Ausnahme. Aber das Problem ist, das habe ich vor der WM auch schon gesagt, da hat Bono, als ich es gesagt habe, noch die Augenbraue hochgezogen, dass er eine Belastung für sein Team ist. Ja, weil er halt irgendwie erwartet, dass das alles auf ihn zugeschnitten ist da vorne, dass er die Bälle bekommt. Und meiner Ansicht nach wäre Portugal ohne Ronaldo stärker. So, das ist halt das Problem. Das heißt, er hat so sein eigenes Land oder seine eigene Nationalmannschaft, hat er so im Klammergriff. Und keine Ahnung, ich sehe den schon bei der Europameisterschaft auch wieder auflaufen. So.
Da würde ich, also das würde ich ehrlich gesagt in Zweifel ziehen.
Ja.
Und zu dem Cristiano Ronaldo-Comment muss man auch sagen, ich glaube nach wie vor, dass ein Cristiano Ronaldo auch für diese WM eine Verstärkung für Portugal hätte darstellen können, auf jeden Fall. Aber halt in einer anderen Rolle. Also wenn es darum ginge, dass er halt von sich aus sagt, pass mal auf, ne, ich muss jetzt nicht immer spielen und wenn ich vielleicht nach 60 Minuten eingewechselt werde, so dass ich noch mal eine halbe Stunde einfach, ne, frisch gegen jetzt mittlerweile schon ein bisschen niedergespielte Abwehrspieler dann ran kann, dann ist ein Cristiano Ronaldo garantiert auch ein massiver Zugewinn für Portugal, weil auch ein Cristiano Ronaldo noch in dem Zustand, in dem der auch gerade ist, dann ein relativ großer Zugewinn für nahezu jede Nation gewesen wäre. So, aber wenn halt sein Verständnis davon ist, ey, ich muss wirklich auch die weitere sportliche Galionsfigur sein, dann ja, schadet der natürlich da massiv, klar. Aber also, vor dem Hintergrund habe ich, glaube ich, gestern auch schon gesagt, bei Lionel Messi, der jetzt gerade 39 geworden ist, sollte der sich aus welchen Gründen auch immer noch dazu entscheiden, dann 2030 noch bei der WM auch dabei zu sein für Argentinien. Na, ich auch schon gesagt, also ganz ehrlich, mach einfach.
So, du bist der Triple.
Messi.
Mach einfach. Aber, ja,
kann sein. Idealerweise dann vielleicht auch nicht unbedingt in der Startaufstellung, aber auch das ist wieder eine Diskussion, die haben, glaube ich, die Leute auch schon im Vorfeld geführt, jetzt gerade auch, ne, über Messi in diesem Turnier, weil er ja in Anführungszeichen nur noch in der amerikanischen MLS spielt und die Leute sich da gar nicht vorstellen können, dass es da auch irgendwie ein technisches und taktisches Niveau gibt, auf dem Messi dann imstande wäre, dann während so einer Fußball-WM auch 90 Minuten lang durchzuziehen. Und der hat ja, also bisher hat er, glaube ich, wirklich jedes Spiel auch von Argentinien komplett durchgespielt und hat da nie irgendwie den sehr, sehr großen Verschleiß für sich anmerken lassen. Klar, der ist nicht mehr der Aktivste, was so Gegenpressing und so weiter angeht und was so seine Sprints anbelangt, aber da ist der halt einfach mittlerweile clever genug eingestellt, um trotzdem auch über die volle Spielzeit halt ein Zugewinn für seine Mannschaft zu sein. Und wenn man in dem Rahmen auch eine Rolle für Cristiano Ronaldo hätte finden können, mit der wahrscheinlich Cristiano Ronaldo dann natürlich auch hätte zufrieden sein sollen, denn scheinbar hat er da einen großen Teil der Mannschaft schlicht und ergreifend im Griff. Und das geht dann halt so in dem Kontext nicht. Aber das ist, ja, ne. Wir warten einfach mal ab.
Ja.
Ich gönne Messi.
Wir gucken uns am Sonntag alle das Finale an und dann, ja, dann müssen wir erstmal also ich habe mich so daran gewöhnt, irgendwie jeden Abend Fußball gucken zu können. Mir fehlt das richtig jetzt schon. Nervig, dass man jetzt wieder irgendwie, ja, jetzt wartet man bis, wann geht die Bundesliga los? Irgendwann im August?
Bono? Ja. Ich glaube Mitte August oder so weiter, aber jetzt schon in zwei Wochen ungefähr, roundabout, geht, glaube ich, auch die zweite Liga schon los.
Ende August erst. 28. ist Bayern Stuttgart.
Krass. Bundesliga hat Angst vor der Gamescom, die Dodge.
Ja, aber das ist. Aber der Punkt ist, die Woche davor spielen sie ja alle DFB-Pokal schon.
Ja, ja, und stimmt.
Dann zwei Wochen davor geht es schon dann wieder los, einfach mit der zweiten Liga. Also dann jetzt in halt zweieinhalb, drei Wochen oder was auch immer das ist. Und ansonsten kann man natürlich auch die ganz anderen internationalen Ligen gucken, aber das machst du ja nicht, ne? Das ja.
Nö.
Dann sitze ich hier immer einfach nachts und gucke mir J1-League an. Ist dann halt so, ne?
Ja. Ja.
Aber wer nicht Tokio Verde verehrt, der ist auch wahrscheinlich den Fußball nicht mehr. Ne?
Ja.
Oh, hart, hart. Wie fandet ihr die WM generell? Ich habe jetzt nicht so viel mit euch gucken können. Ich bin ganz, ganz zwiegespalten, wenn es um die WM geht, weil es gab echt schon viele Sachen, da muss man hinterher drüber reden, so wie der DFB-Bund sich ja jetzt dafür entschieden hat, kein Support-Letter zu unterzeichnen für Infantino. Mal gucken, was dabei letzten Endes rumkommt. Oder
absolut nichts, weil er schon die Mehrheit hat, leider.
Okay.
Aber ja. Was willst du machen, ne?
Ja, also ich fand die WM so auf ganz vielen Ebenen nicht so gut. Ich bin immer noch ein kein Freund von diesen Pausen, den Hydration Breaks. Mhm. Und die Netto-Spielzeit ist ja auch runtergegangen während dieser WM.
Korrekt, ja.
Das finde ich auch nicht so gut. Dann hast du 10 Minuten Nachspielzeit ständig. Und der VAR mit wildesten Calls. Und manchmal darf sich da gefühlt auf diesem Spielfeld geprügelt werden. Und andere Male gibt's halt echt unmögliche Entscheidungen. Also da ich die letzten beiden WMs nicht geguckt habe, habe ich da jetzt keinen Vergleichswert zu. Aber für mich fühlt sich das nicht richtig cool an. Konntet ihr das einfach so komplett genießen oder nehmt ihr auch ein bisschen was Negatives mit?
Also ich fand die WM insgesamt eigentlich ganz unterhaltsam, weil aber auch meine Anspruchshaltung daran wahrscheinlich schlicht und ergreifend eine andere ist. Was das Ganze also drumherum angeht, gibt es ja sehr viele Ebenen, auf denen man wahrscheinlich über dieses Turnier und über die ganzen Begleitumstände diskutieren könnte. Mich interessiert vor allen Dingen ja dann in aller Regel einfach der sportliche Bereich. Und da kann ich dann auch relativ klar sagen, da geht es dann schon, also was so Spielleitung angeht, fand ich das ähnlich wie zu den letzten Turnieren auch. Ich fand es ein bisschen schwierig, weil also Schiedsrichter auch in Situationen reingeworfen wurden mit sehr vielen Regeländerungen und so weiter, die erst explizit auch zu diesem Turnier in Kraft getreten sind. Ja, wo man dann eben sagen muss, ja, ob jetzt immer irgendwie dieses Runterzählen für Einwürfe und so weiter der ganz große Shit ist. Keine Ahnung, ne, wo man dann auch die Leute einfach direkt dafür ahnen soll, wenn sie halt ne, entsprechend sich ein bisschen zu viel Zeit lassen, jetzt bei der Ausführung entweder eines Einwurfs oder eines Eckballs oder eines Abstoßes, dass dann das Ganze eben ins Gegenteil verkehrt wird. Mhm. Kann man, also find ich gar nicht so verkehrt, weil das ja wieder auch für Netto-Spielzeit eigentlich also förderlich wäre, effektiv. Aber da hat man den Leuten, glaube ich, auch nicht unbedingt einen großen Gefallen getan, um das alles jetzt zum ersten Mal auf dieser großen Weltbühne mit so massiv vielen Zuschauern irgendwie das erste Mal einfach zu prämieren, anstatt dass man das vorher mal getestet hat, ob das überhaupt so sinnvoll ist. Und ja, was so die ganzen, sage ich mal, Unterschiede in der Spielleitung anbelangt, fand ich die WMs da sowieso schon immer einigermaßen inkonstant, was schlicht und ergreifend ja daran liegt, dass unterschiedliche Fußballkulturen da aufeinandertreffen, ne? Nicht nur einfach auf dem Platz, sondern auch in der Spielleitung. Und das hat sich da auch schon in den letzten Jahren immer massiv einfach abgezeichnet, dass natürlich, wenn dann ein Schiedsrichter kommt, der zum Beispiel also in erster Linie jetzt Premier League in England pfeifen würde, dass der da auch durchaus mal eine andere Regelung oder ein bisschen andere Regelauslegung vorfindet als jemand, der hier in Deutschland halt Bundesliga pfeift, wird jetzt wahrscheinlich auch Leute nicht so sehr überraschen, die so mit den Unterschieden da immer in der Fußballkultur vertraut sind. Und dann, also multipliziert sich das natürlich einfach massiv, wenn du dann noch sehr viele andere Fußballkulturen dabei hast. Das ist halt, ja, gehörte eigentlich immer schon so ein bisschen dazu. Die Frage ist halt, ziehen diese Schiedsrichter dann auch ihre Linie konsequent lang durch? Da gab es für mich so ein bisschen Unkonstantheiten, aber jetzt auch nichts, wo ich gesagt hätte, das hätte sehr viele Spiele einfach verpfiffen. Ne? Weil darauf kommt es ja dann am Ende an, wenn man versuchen möchte, das zu bewerten, ob der Einfluss des Schiedsrichters jetzt so maßgeblich halt auf den Spielverlauf eingewirkt hat, dass es das also irreversibel einfach beeinflusst hätte. So, und da würde ich sagen, ist das jetzt nicht mehr oder weniger gewesen als bei den vorherigen Turnieren auch. Bin ich also eigentlich positiv gestimmt, finde ich okay. Das war immer schon von mehreren Kulturen und daran habe ich auch Spaß so.
Ich hatte viel Spaß an der WM. Ich war überrascht irgendwie, weil 94 war das gefühlt noch ein bisschen anders, was die Stimmung angeht, irgendwie. Also ich war positiv überrascht. Ich meine, dass irgendwie in Mexiko Stimmung war jetzt vorher klar. Aber gerade diese amerikanische Stadion und so, ich habe ehrlich gesagt so mit größtenteils leeren Stadien gerechnet, kaum Stimmung und so. Und da wurde ich ganz positiv überrascht. Was mich stört, also über die Hydration Breaks brauchen wir überhaupt nicht sprechen, irgendwie. Das werden wir hoffentlich nicht nochmal sehen. Aber was die Schiedsrichterleistung angeht und generell die Schiedsrichter, das sehe ich anders als Bono. Da haben wir uns gestern auch ein bisschen drüber gestritten, ehrlich gesagt. Weil ich fand die Schiedsrichterleistung eine ziemliche Katastrophe, weil viele Sachen oder klare Sachen nicht gepfiffen worden. Unter anderem ja auch hier bei Spanien gegen Frankreich, wo Ulisse eigentlich eine rote Karte kriegen muss. In der Vorrunde hätte Messi meiner Ansicht nach eine rote Karte kriegen müssen und so weiter und so weiter. Und ich habe so meine Schwierigkeiten damit, dass Schiedsrichter, die sonst irgendwie, keine Ahnung, die irgendwo in der dritten Welt Fußball pfeifen, dass da der wahrscheinlich nicht auf dem Niveau ist. Ne? Bono hat dann wieder versucht, irgendwie mich in die rassistische Ecke zu stellen. Das hat aber damit gar nichts zu tun. Sondern ich
bin Nein. Also da lasse ich mich jetzt auch nicht einfach framen. Ne? Ich habe nur gesagt, das ist kein Argument, das man sinnvollerweise anbringen sollte. Weil du kannst natürlich sagen, pass mal auf, wenn wir jetzt hier jemanden haben, der vor allen Dingen in der brasilianischen Liga pfeift oder so weiter, ob das jetzt deinen hohen europäischen Standards genügt, keine Ahnung. Aber das sind alles professionelle Schiedsrichter, die natürlich auch die entsprechenden Lehrgänge und so weiter durchlaufen haben mussten, um bei dieser WM überhaupt pfeifen zu dürfen. Also da ist dann schon auch eine gewisse Qualität garantiert gewesen von Beginn an. Und dann einfach zu sagen, ja, irgendwie da kommen irgendwelche Leute dabei, die von Fußball keine Ahnung haben, ist dann keine Argumentation, die man sinnvollerweise bringen sollte, ne? Weil das auch Leuten einfach in die Karten spielt, die also ne, diese Argumentation gerne auffressen, und auf einer sachlichen Ebene hat das einfach, da ist nichts dran. Also diese Leute, die da sind, um da Spiele gepfiffen zu haben, die haben das alles im Vorfeld auch lange, lange nachweisen müssen, um da überhaupt diese Fähigkeiten zu besitzen.
Ja, also wie gesagt, ich fand die Schiedsrichterleistung schwach bei der WM. Und ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht gerecht, wenn ich das so sage, aber das ist meine Meinung, würde mir wünschen, für die nächsten WMs wirklich irgendwie aus den Top-Ligen irgendwie
ausschließlich Deutsche, ja.
Genau, ausschließlich Deutsche, genau darum geht's mir. Ja, genau, ausschließlich Deutsche. Aus den europäischen Top-Ligen oder Schiedsrichter, die auch wirklich irgendwie auf Top-Niveau gepfiffen haben und nicht irgendwie, keine Ahnung, in der was weiß ich, bolivianischen Liga gepfiffen haben oder so. Aber da wären wir sowieso nicht einig, und von daher würde ich sagen, machen wir mal einen Schlussstrich, weil der gute alte Jan ist jetzt doch noch vorbeigekommen. Jan, schön, dass du da bist.
Schön. Hey, moin.
Die Emperor Protect.
Dass wir die Aufzeichnung jetzt machen. Und ich war pünktlich für das, was ich mir aufgeschrieben habe.
Und nur so.
Zu spät.
Dass wir sie um 10 machen?
Ja, ich weiß auch nicht warum. Ich habe mir den Termin um 10 eingeschrieben und ich war pünktlich um 10 hier, was nur eine Stunde zu spät war.
Sorry. Stark.
Okay. Ist ja nicht so schlimm. Besser später als nie, ne, mein lieber Jan.
Ist so.
Jan, wir wollen natürlich alle wissen, wie es mit eurem Warhammer-Game vorangeht. Ne? Die Community ist ganz gierig drauf, ne? Und sagt mal, wann kommt Jan und was erzählt er? Gibt's was Neues? Ihr habt ja ein Release im September, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
Jo, genau. Und ja, sind jetzt halt so auf der Zielgeraden, ne? Was man so am Ende nochmal macht. Sachen polischen und Performance verbessern und zu gucken, was man noch einbringen muss. Wir machen immer Playtests und Community-Tests und so weiter und gucken dann halt, was sind die wichtigsten Sachen, die Leute gerne noch hätten, und versuchen da jetzt halt möglichst viel noch reinzubringen und möglichst rund zu machen, damit dann dem Release nichts mehr entgegensteht.
Also ihr seid im Grunde fertig, sagst du?
Ja, also ich meine, das Spiel ist nicht so richtig fertig, aber ich sag mal, wir sind auf jeden Fall auf der Zielgeraden. Wir haben jetzt halt, also das Hauptproblem natürlich so bei RTS-Spielen, aber so Spielen, die so komplex sind, ist natürlich immer, dass du es balancen musst, ja. Ne? Und du okay. musst halt irgendwie zu sehen, dass wirklich alle Factions, alle Units vernünftig funktionieren. Und ich sag mal, du hast es dann relativ bald auf so einem Bereich, wo es funktionieren kann, wenn man spielt, dass also den Leuten Spaß haben, wenn sie spielen. Aber dann kommt halt der nächste Schritt, das ist dann halt, wie kannst du verhindern, dass die Leute irgendwie cheesen oder halt irgendwie mit irgendwelchen extremen Taktiken halt dann irgendwie sich irgendwelche Vorteile verschaffen. So, ne? Also nach dem Motto, hey, wenn man Space Marine spielt und die ganze Zeit nur X baut und dann, keine Ahnung, den Gegner rusht, dann kann man halt gewinnen. Was ist so ein Scheiß? Und das ist natürlich jetzt das, wo wir mal versuchen, möglichst viele von diesen Strategien sozusagen im Vorfeld abzufangen. Aber das ist natürlich immer schwierig, weil da muss man erstmal drauf kommen, was es so alles gibt. Und ja, aber das ist halt das, wo wir jetzt momentan uns mit beschäftigen, hauptsächlich.
Benutzt ihr dafür dann externe Tester oder sogar ja, potenzielle Pro-Spieler, um sowas herauszufinden?
Ja, sowohl als auch. Also wir machen interne Playtests, wir machen Playtests mit Agenturen, die du halt dafür beauftragen kannst, und wir machen halt auch diese Community-Playtests oder so, ja, Community-Events, wo man dann halt sagt, hey, diesmal wollen wir, keine Ahnung, Multiplayer testen, spielt mal einen Haufen Partien und dann tracken wir halt, wie die Partien ausgegangen sind, ob welche Units besonders häufig gebaut wurden, machen auch eine Umfrage dann und sagen halt, hey, wie denkt ihr, hat es sich angefühlt, gibt es bestimmte Sachen, die ihr zu stark oder zu schwach fandet, und wir haben auch intern halt Leute sitzen, die durchaus aus fit sind, also unser QA, Head of QA, so der Qualitätssicherungschef, der ist halt so ehemaliger Pro-Gamer und hat dann halt entsprechend, ich sag mal, ganz andere Anblicke natürlich als unser eins so, ne? Also ich sag mal, der kommt dann eben mit irgendwelchen Sachen um die Ecke, wo du denkst, so, okay, bin 100 Jahre nicht drauf gekommen, ne?
Also ich war ja in StarCraft 2 auf Master-Level. Ich möchte jetzt nur so ganz kurz subtil hier einbringen, falls du da mal wen brauchst.
Nee, wie gesagt, also wir gucken geworden, also wenn wir so Playtests und so weiter machen, dann ist natürlich das immer erstmal eine der Fragen, ist halt, dass du die Leute erstmal fragst, wie erfahren seid ihr denn und auf welchem Level spielt ihr sozusagen, weil du kriegst natürlich auch ganz unterschiedliches Feedback von ganz unterschiedlichen Leuten, weißt du, weil da kann es gleich auch passieren, dass einige Leute sagen, oh, diese Faction ist viel zu schwach, weißt du, ich kriege hier ständig auf die Fresse, wenn ich die spiele, und dann im nächsten Qualitätslevel sozusagen von Spielern, die sagen, oh, die sind viel zu stark. Ja. Und dann ganz am Ende bei den super High-End-Spielern ist es vielleicht okay, weißt du? Und dann ist natürlich so, okay, was machst du da draus jetzt, ne? Wenn für Anfänger ist es vielleicht, die fühlt sich zu schlecht an, für mittelgute Leute zu gut und die Pros sagen, ja, nee, das passt, so, ne?
Ist euer Spiel eher Micro- oder Macro-Fokus?
Also wir haben nicht schrecklich viel Micro drin, oder sagen wir so, wir haben uns bemüht, dass man auf einem relativ hohen Niveau spielen kann, ohne super viel Micro machen zu müssen. Aber in der Realität ist es natürlich immer so, dass es immer noch so kleine Dinge gibt, die man optimieren kann. Und wenn du dann halt eben wirklich fit bist, kannst du immer noch ein bisschen was on top rausholen. Aber für uns war es halt so ein bisschen wichtig, wir wollten nicht, dass das Ganze zu sehr so auf extremes Micro hinausläuft und zu sehr so auf Split-Second-Kisten, sondern ein bisschen mehr. Oder sagen wir so, wenn du das nicht machst und nicht darauf fokussierst, aber zum Beispiel sehr gut dich um Economy und so diese strategische oder taktische Ebene, sag ich jetzt mal, kümmerst, kannst du schon sehr gut mithalten, weil wir eben bestimmte Sachen gemacht haben, die dafür sorgen, dass du ja sozusagen auch damit erfolgreich sein kannst. Ne? Also als Beispiel, du kannst halt sehr viele Abilities auf automatisch setzen. Das heißt nicht, dass die 100% optimal immer eingesetzt werden, aber halt auf einem relativ guten Niveau. Das heißt, wenn du richtig, richtig fit bist, dann willst du es wahrscheinlich nicht automatisch haben. Dann sagst du vielleicht, nee, das mache ich ja über Micro. Aber ich sag mal, für 3/4 oder 80% der Spieler ist es wahrscheinlich immer noch erstmal besser sozusagen, die einfach alles auch automatisch zu setzen, wenn du es nicht hinkriegst, dich um alles selber zu kümmern. Ne? Das sind ganz so Sachen.
Besser nutzen, als es nicht nutzen. Ne?
Ich glaub, richtig, genau. Besser nicht hundertprozentig optimal zu benutzen, als es gar nicht zu benutzen oder nur.
Ich weiß nicht, ob du kennst, deutscher StarCraft-Profi, der größte, den wir hatten, neben Hase Ops, TLO, The Little One, der hat mal gesagt, also für StarCraft gilt es natürlich, dass es immer besser ist, eine Entscheidung zu treffen, als keine zu treffen, denn Zeit ist die einzige Currency, die er in einem Spiel nicht wieder zurückholen kann.
Ja, es ist ganz was dran, auf jeden Fall.
Das habe ich fürs Leben mitgenommen. Ich lebe ganz viel von meinem Leben nach diesem Credo und denke mir, nee, besser machen als warten.
Ja, meistens ist was dran, ne?
Ja.
Ich meine, du hast halt auch, bei Dawn of War gibt es ja, also wir haben ja den ersten Teil uns so ein bisschen als Vorbild genommen für viele Dinge. Sehr gut. Da gibt es ja diese etwas seltsame Mechanik, dass du Einheiten auf dem Feld reinforcen kannst. Ne? Also das heißt,
mit den Türmen war das oder so, ne?
Ja, wobei du kannst einfach irgendwo eine Einheit, die Model hat, kannst das Model zurückholen, sozusagen.
Ja, ne? Genau, ich erinnere mich, ja.
Genau, also das ist ja eigentlich erstmal super ungewöhnlich so, ne? Und dann hatten wir das tatsächlich auch erst nicht drin und gesagt, ja, eigentlich ist das komisch, das ist irgendwie, also lässt sich auch nicht so richtig erklären, so lore-technisch und keine Ahnung. Nee. Dann haben wir halt irgendwann gesagt, na gut, lass mal ausprobieren, was passiert, wenn wir das reinpacken. Und dann hat sich halt echt herausgestellt, dass das ein richtig unerwartet cooles Feature ist, meiner Meinung nach, weil du halt auf einmal damit sozusagen Makro in die Kämpfe mit reinbringen kannst. Weißt du, weil du kannst dann halt sagen, okay, ich habe hier, was weiß ich, 5 Units im Kampf oder 10 Units im Kampf, ich stelle die alle auf Auto-Reinforce, was halt richtig Ressourcen frisst und halt dich richtig fickt, wenn du da halt dann auf einmal guckst, was deine, ne, was dein Army aufbaut und was ich was mache. Aber es macht halt diesen Kampf, es macht deine Units halt richtig stärker und es ist halt sozusagen richtig, richtig hart, dann gegen dich zu gewinnen. So, ne? Und das ist halt ganz cool, weil du dann halt auf einmal sozusagen dieses, weißt du, wenn du eine starke Economy hast und wenn du richtig starke Makro bist, aber es ist vielleicht nicht ganz so starke Makro, kannst du es dir aber vielleicht trotzdem leisten, in Anführungsstrichen zu cheaten, indem du halt sagst, ja, ich mache das Auto-Reinforcements, ich investiere Ressourcen, die ich dann vielleicht nicht an anderer Stelle habe, aber mir ist es halt so wichtig, diesen einen Kampf jetzt nicht zu verlieren oder halt noch, ne, 20 Sekunden auszuhalten, bis meine Reinforcements da sind oder sowas. Und das ist tatsächlich auch so ein Ding, was halt meiner Meinung nach dazu führt, dass du dass es sozusagen ein bisschen mehr vergibt, wenn du halt, ich sag mal, dich irgendwie in eine blöde Situation gebracht hast, weißt du, hast du immer noch so diese, diese extra Chance, doch noch ein bisschen länger zu überleben. Ne?
Für mich klingt das so richtig nach einer Player-Agency-Entscheidung und ich bin großer Fan von Player-Agency, weil wenn ich habe ja jetzt die Wahl, ne? Also du zwingst mich jetzt, also beziehungsweise ihr zwingt mich nicht dazu, das Spiel so zu spielen, dass Makro zu jedem Zeitpunkt der prävalenteste Fokus für mich wäre, sondern ich kann mich ja dafür entscheiden, mich auf was anderes zu fokussieren und das kommt dann meinen Stärken entgegen. Ich würde sogar behaupten, dass damit das Spiel, also ohne dass ich jetzt gespielt habe, für mich klingt das so, als würde es das Spiel nicht leichter machen für einige Leute, sondern als würdest du das Spiel einfach besser maßschneidern auf alle Leute.
Ja, das genau, ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt. Ich glaube, du hast sozusagen einfach mehr Optionen. Weißt du, das ist halt so ein bisschen, du musst halt nicht auf eine bestimmte Art und Weise spielen, weil das die optimale Art und Weise ist, das Spiel zu spielen, sondern du hast jetzt mal verschiedene Dinge, die du tun kannst. Und dazu kommt natürlich noch, dass du dann halt wieder abhängig davon, welche Fraktion du spielst und welchen Commander du spielst und so weiter, das dann natürlich für einige besonders gut funktioniert oder einige vielleicht ein bisschen mehr in diese eine Richtung reingehen, andere ein bisschen mehr in eine andere Richtung. Aber das heißt, du hast sozusagen, oder glaube ich, dass sozusagen Leute mit sehr unterschiedlichen Spielstilen, ich sag mal, die Chance haben, schon sehr kompetent so, ne, in den oberen 20% irgendwie mitzuspielen, weil du sozusagen einfach, je nachdem, was du, worauf du einen Schwerpunkt legen willst, heißt es nicht, weil es zufällig das Falsche war, kannst du dich nicht mithalten, sondern nee, wenn du den Schwerpunkt auf Micro legen willst, kannst du wahrscheinlich mithalten, wenn du den Schwerpunkt auf Makro legen willst, kannst du wahrscheinlich auch mithalten.
Ich habe mir euer letzten Gameplay-Report angeguckt. Das war hier Adeptus Mechanicus gegen Necrons.
Ja.
Und was mir direkt aufgefallen ist, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass halt Krieg herrscht. Ne? Also es ist ja im Prinzip sehr, sehr early on, geht's direkt los. Ihr habt unheimlich viele Contested Choke Points. Das Necron-Netzwerk, das mich an so ein Zerg-Hive erinnert hat. Und dann dachte ich so, oh Gott, eigentlich wollte ich Ork spielen, ne? Aber Necrons sind jetzt irgendwie Protoss-Zergs. Das klingt so gut, ne? Also es ist mega geil. Worauf, wie lang soll so ein Spiel denn eigentlich gehen? Also bei StarCraft war es ja zum Beispiel so, dass das Original, also 1, Wings of Liberty, ging so ein Spiel average irgendwie 40 Minuten. Dann kam die Zerg-Erweiterung, auf einmal ging das Spiel average 80 Minuten, viel zu lang. Und dann mit Legacy of the Void waren wir vor allem bei 20 Minuten, weil Blizzard festgestellt hat, unsere Spieler möchten nach 20 Minuten eigentlich hier rein, raus und gut ist. Kannst du da schon zu was zu sagen? Wie lange glaubt ihr, dass so ein Multiplayer-Spiel eigentlich geht? Ja.
Also hängt relativ stark davon ab, wie groß die Map ist, weil das eben auch dann darüber entscheidet, wie viele Rohstoffpunkte da sind und so weiter und so fort. Auch wie viele Spieler da sind, macht auch einen Unterschied, aber ich sag mal, so, ich würde sagen, es geht bei ungefähr 20 Minuten los. Und ich sag mal, die meisten Spiele, je nach Faction und so weiter und Mapgröße, sind sie vielleicht um die 30 Minuten und dann die größeren vielleicht 40, 45 Minuten. Aber jetzt mal, um die 30 Minuten, würde ich sagen, ist eine übliche Spiellänge.
Ist richtig schöne Feierabendlänge oder gerade genug für einen Arbeitszeitbetrug? Finde ich gut. Ich habe nur noch zwei Fragen und dann höre ich mal auf, weil die anderen bestimmt auch noch ein bisschen was wissen wollen. Zum einen, wieso Adeptus Mechanicus? Als jemand, der jetzt nicht super Warhammer-affin ist, aber vielleicht ein bisschen mehr weiß als ein Anfänger, die kamen mir jetzt persönlich sehr nah an die Space Marines ran, einfach weil es halt Menschen sind. Ne? und dann wird man euch auf der Gamescom sehen.
Ja, okay. AdMac, also Prinzip, wir waren uns relativ sicher von Anfang an, dass wir wieder vier Factions haben wollen, so wie das erste Spiel und das zweite und das dritte hatte dann ja nur drei Factions. Und dann war natürlich die große Frage, was machst du, weil ich sag mal, Factions gibt es nun echt genug bei Warhammer. Und dann gab es halt erstmal so ein paar, die waren relativ gesetzt. Also ich sag mal, Blood Ravens als Space Marines brauchst du sowieso. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir den ersten Teil so ein bisschen als Leuchtfeuer für uns nehmen, müssen wir eigentlich auch Orks drin haben. Das ist irgendwie auch Standard, wenn man so will. Dann haben wir gesagt, wir wollen Necrons reinbringen, weil Necrons halt so ein bisschen für den dritten Teil versprochen worden, nie gekommen sind. Hatten wir so ein bisschen das Gefühl, das wäre eine ganz nette Geste sozusagen, jetzt den Leuten, die vielleicht damals drauf gewartet haben, jetzt endlich die Necrons zu bringen. Und das heißt, wir hatten eigentlich nur noch einen Slot offen. Und für den letzten Slot haben wir halt überlegt, es wäre eigentlich cool, irgendwas ins Spiel zu bringen, was noch nie drin war, also eine Faction zu bringen, die noch in keinem Dawn of War oder Add-on verfügbar war. Und da gab es nicht wahnsinnig viele. Da gab es dann vielleicht sowas wie Death Guard und zum Beispiel AdMech halt. Aber AdMech ist natürlich sehr viel, wie soll man sagen, so in der Welt, in der Lore, ist immer größer und wichtiger als Death Guard zum Beispiel. Und wir fanden auch die Idee ganz witzig, zweimal Imperium und zweimal Xenos zu haben. Und da haben wir gesagt, okay, lass mal drüber nachdenken, was kann man mit AdMech machen. Und AdMech war dann recht interessant für uns, weil du halt eben im Vergleich zu den Space Marines deutlich wischigere Einheiten hast, also die deutlich weniger aushalten können. Hast aber diese Firepower, hast die Fahrzeuge und vor allen Dingen hast du halt bei AdMech natürlich auch die Chance, eine Menge mit Basenbau und ich sag mal, diesen ganzen Basenbau und Forschung, dieses Ganze drumherum sozusagen zu machen. Ne? Und da haben wir gesagt, okay, das klingt für uns eigentlich ganz cool, lass uns mal ausprobieren. Und jetzt haben wir halt so ein bisschen zwei Klassiker, die eine Faction, wo die Leute vielleicht lange drauf gewartet haben, und die eine Faction, die noch nie in Dawn of War war.
Okay.
Und wir werden jetzt nicht auf der Gamescom ausstellen oder irgendwie so, also es gibt jetzt keinen Stand. Wir sind natürlich da und wer uns über den Weg läuft, kann uns gerne auch ansprechen und können wir fachsimpeln. Aber wir stellen da jetzt nicht aus. Das ist halt für ein bisschen knapp vor Release. Macht nicht so richtig Sinn.
Okay.
Bruno, magst du was fragen?
Im Zweifelsfall nur eine, ich würde mal sagen, sogar eher noobige Frage. Und zwar, wenn man so mit so einem Spiel beginnt, also mit so einem Entwicklungsprozess oder so einer Idee, ja. Hat man sich dann irgendwann auch die Frage gestellt, kann man überhaupt sowas wie das ATS-Genre noch irgendwie mit irgendwas revolutionieren? Und war das vielleicht irgendwann auch mal der Anspruch, vielleicht sogar für so ein Spiel, da irgendwie so einen neuen Twist reinzubringen?
Ja, ich glaube, das ist halt immer natürlich immer die große Frage. Wenn du, ich sag mal, Genres hast, die sehr definiert sind oder wo irgendwie die sehr...
Was.
Ja, man kann es positiv oder negativ ausdrücken. Man kann halt sagen, okay, ist sehr festgefahren. Gleichzeitig ist halt eben auch die Frage, wenn du was anders machst, ist das dann wirklich was Leute sagen, oh ja, geil, das ist anders, da habe ich lange drauf gewartet. Oder ist es dann eher, dass Leute sagen, hätten sie mal einfach das gemacht, was ich erwartet hätte von dieser Art von Spiel. Mhm. Und für uns war es jetzt ein bisschen so, das erste ATS, was wir gemacht haben, Iron Harvest, da, als wir damit angefangen haben, gab es halt echt seit Jahren keine großen RTS-Games mehr. Und für uns war es wirklich mehr so ein Ding, okay, wir bringen das alte Genre zurück. So, und da war halt wirklich nicht die Frage, ob wir da jetzt groß Innovation machen wollen, sondern für uns war es halt eher, okay, das ist ein quasi totes Genre und es wird mal wieder Zeit, dass jemand ein großes RTS macht. Damit haben wir vor jetzt, was weiß ich, mit 10 Jahren oder sowas, haben wir halt angefangen. So. Wenn es jetzt um Dawn of War ging, da war natürlich für uns das große Ding, dass Dawn of War, gibt es jetzt 3 Teile von, die aber alle sehr unterschiedlich sind. Oder gerade die ersten beiden Teile, die meisten Leute mögen und das sind die Teile, an die sie denken, wenn sie an Dawn of War denken, ist das erste halt ein relativ klassisches RTS. Das zweite ist ein bisschen eine Mischung aus RTS und fast ein bisschen Action-RPG.
Company of Heroes so ein bisschen.
Genau, und die haben versucht, sehr viel neu zu machen. Und auch ein sehr geiles Spiel, keine Frage, aber es ist halt schwierig, das irgendwie zu mixen. Weißt du, irgendwie zu sagen, ja, wir machen so ein bisschen den ersten, ein bisschen den zweiten. Sondern man muss dann entweder sagen, okay, wir machen wirklich, also wenn man sich an einen der beiden orientieren will, wir machen mehr den ersten und nehmen vielleicht relativ wenig vom zweiten. Oder wir machen sehr stark den zweiten und nehmen vielleicht relativ wenig vom ersten. Und wir haben relativ schnell gesagt, auch weil wir über Umfragen und so weiter wussten, dass Leute extrem Bock haben, mal wieder sowas wie den ersten Teil zu spielen, haben wir halt gesagt, okay, wir nehmen wirklich den ersten Teil als Referenz, was Gameplay angeht, was Pacing angeht, was solche Sachen angeht und machen dann aber natürlich, ich sag mal, jetzt moderne Steuerung und moderne User Interface und diese ganzen Sachen und bringen dann halt über die neuen Factions und über die neuen Abilities und Game Modes und so ein Kram, bringen wir dann halt eben hoffentlich genug Neues mit rein, damit die Leute nicht sagen, okay, das ist jetzt genau das Gleiche, was ich schon mal im ersten Teil gespielt hatte. Aber ich sag mal, unser Anspruch war da jetzt nicht zu sagen, wir wollen RTS irgendwie neu erfinden, sondern da ist erstmal, hey, wir wollen Dawn of War, was, wie gesagt, durch den dritten Teil so ein bisschen einen mitgekriegt hat, wir wollen das wieder nach vorne bringen, so, ne?
Okay, klar. Also dass das auch ein sehr viel realistischeres Ziel darstellt, muss man ja, glaube ich, niemandem erklären, auch wenn man hier mit einem Team arbeitet, das jetzt halt nicht so massiv groß ist und wo immer schon auch wahrscheinlich geguckt wird, so wie funktionieren die ganzen Budgets. Aber ich wäre halt so grundsätzlich einfach interessiert gewesen, das wird vermutlich auch eine Frage mal ganz zu Beginn gewesen sein, ob das auch überhaupt revolutionierbar ist, vielleicht sogar. Oder was dann ja, eventuell also sowas
gefehlt. Es gibt schon immer Ideen, was man so machen kann. Das Ding ist nur, RTS ist an sich halt schon echt ein komplexes Genre, ein schwieriges Genre. Mhm. Und ich sag mal, jetzt, es gab Versuche, ich sag mal, das zu mixen mit anderen Sachen. Ne? Dann gibt's so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen RTS, aber es ist auch ein bisschen so Third Person, Shooter-Action-Ding oder was weiß ich was. Ne? Oder da gab's Command & Conquer Renegades seinerzeit oder auch die, ich hab grad vergessen, wie sie heißen, aber es gibt so World War II. RTS-Games, wo du dann halt ne, in die Sicht der einzelnen Soldaten gehen kannst oder wo du dann Fahrzeuge zum Beispiel direkt steuern kannst und sowas. Genau, richtig. Funktioniert aber alles nicht so richtig geil, weil du halt schon mit einem normalen RTS-Gameplay echt gut beschäftigt bist. Ne?
Stimmt, ja.
Und da jetzt, also man sucht ja nicht unbedingt noch mehr, um den Spieler irgendwie abzulenken. Und dann hast du natürlich so Sachen wie die Total War Games, wo du halt sagst, okay, du gehst weiter raus und machst das Ganze, da geht es nicht mehr um Micro wirklich, sondern mehr ums große Ganze. Aber das ist dann auch schon wieder ein sehr anderes Spiel. Und da ist wieder die Frage, okay, was gewinnen wir dadurch, wenn wir Dawn of War von seinem Ursprung sozusagen wegbewegen? Ne? Mhm. Und wie gesagt, für uns war es ja mehr so ein Fall von, ja, das ist jetzt nicht, wie gesagt, wir finden ja das Rad nicht neu, aber gleichzeitig gibt es innerhalb dieser Grenzen, die dir das RTS-Genre bietet, gibt es halt noch so viele Optionen und so viel, was du machen kannst, dass wir uns da jetzt auch nicht irgendwie eingeengt oder sowas fühlen. Ne?
Okay. Dankeschön, spannende Antwort.
Also, wir fassen zusammen. Release ist am 17. September, also sofern der nicht nochmal verschoben wird. Sieht das richtig an?
Genau. Das ist Ziel, worauf wir hinarbeiten, aber ne, man hat schon Pferdekotzen sehen
und alles. Ja. Ne? Und was wird das denn kosten? Weißt du das schon?
Es gibt verschiedene Editionen. Wir haben einmal die Standard-Edition. Das mich ehrlich gesagt nicht fragen, was sie kostet. Ich glaube, momentan ist sie irgendwie 50. 10% billiger wegen Vorbestellung. Aber ich sag mal um die 60 Euro und dann gibt es eine Special Edition. Ich habe den Namen gerade wieder vergessen, wo das Hauptspiel drin ist und das erste Add-on und ein DLC. Und das ist dann, glaube ich, 80 Euro.
Ja, super. Gibt's auch wieder eine geile Figur oder sowas?
Nee, leider nicht. Das war echt ein bisschen schade. Aber als wir angefangen oder als das halt ein Thema war, was will man machen, kann man was machen, hattest du halt die ganzen Corona-Nachwirkungen noch. Und es ist halt echt völlig unmöglich, irgendwie vernünftige Special Edition zu vernünftigen Preisen irgendwie zu kriegen. Das ist tatsächlich das erste Spiel, was wir gemacht haben seit, keine Ahnung, fast 20 Jahren, was nicht in einer fetten Box rauskommt. Finden wir auch ein bisschen schade. Ja, ist tatsächlich für die Mitarbeiter und so. Es gibt so Figuren basierend auf Charakteren aus unserem Spiel und so. Und haben wir gesagt, okay, wir besorgen die einfach nur, damit jeder irgendwas hat, was er sich auf den Schreibtisch stellen kann. Weil normalerweise natürlich die Mitarbeiter bei uns dann immer alle die Special Editions kriegen. Aber es ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass es keine physische Edition gibt. Fand ich ein bisschen schade.
Okay, ja. Jetzt die Frage an dich, Jan. King Art wächst und wächst und wächst. Du hast mir mal erzählt, dass ihr nie nur an einem Spiel arbeitet. Wie sieht's denn aus irgendwie? Also, ihr macht Mobile Games. Arbeitet ihr schon an dem nächsten großen Ding? Oder ist aufgrund der Tatsache, dass Dawn of War so ein großer Titel ist, da gar keine Zeit für aktuell?
Ja. Also, Mobile machen wir tatsächlich jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
Ah, okay.
Aber wir haben ein zweites Spiel parallel entwickelt. An zwei Projekten gearbeitet. Jetzt momentan ist All Hands on Deck bei Dawn of War. Das heißt, das zweite Spiel ist jetzt gerade pausiert. Damit hoffen wir jetzt halt eben weiterzumachen, sobald wir bei Dawn of War mehr oder weniger durch sind. Wir arbeiten natürlich jetzt auch schon am Add-on und am DLC. Also das heißt, da, wenn das halt, ich sag jetzt mal, ich kann es offiziell nicht sagen, aber sagen wir mal, ne, ein paar Monate oder ein halbes Jahr oder irgendwas nach dem Hauptspiel rauskommen soll, dann können wir natürlich erst dann anfangen, wenn das Hauptspiel fertig ist, sondern man muss dann eben schon parallel bestimmte Sachen gemacht haben. Und Für uns ist natürlich jetzt die große Frage, wie Dawn of War läuft, weil wenn Dawn of War 4 jetzt super läuft, dann würden wir natürlich auch gerne noch mehr machen, weil gerade der erste Teil hatte ja drei Add-ons am Ende und wie gesagt, Dawn of War oder allgemein Warhammer hat halt so viele coole Factions, dass man eigentlich gerne mehr machen würde. Und wir haben ja auch noch diesen Crusade-Mode im Spiel, wo du quasi Planeten hast und dann halt einzelne Territorien erobern kannst, so ein bisschen wie bei Risiko oder irgendwie sowas. Und solche Dinger, das wird natürlich immer geiler, je mehr Factions du hast. Ne? Also insofern, unsere Wunschvorstellung wäre natürlich irgendwann so diesen Planeten zu haben oder keine Ahnung, 8 Factions oder 10 Factions oder so was drauf zu haben. Ob das realistisch ist, weiß ich nicht, aber naja, wir würden uns halt freuen, wenn es nicht nur bei einem Add-on bleibt.
Okay. Das heißt, bis ihr damit mit allem durch seid, pausiert das zweite Spiel jetzt, oder was?
Nee, also bis wir mit dem Hauptspiel durch sind und dann würden wir jetzt halt ein paar Leute machen dann Live-Team, also das heißt, die kümmern sich halt darum, ums Balancing oder wenn Bugs gefixt werden müssen oder irgendwelche Events. Wir haben ein Team, was dann Add-ons und DLC macht und dann würde ein Team wieder zurückgehen auf das andere Projekt und das weitermachen. Aber wie gesagt, hängt es auch ein bisschen davon ab, wie es läuft, weil mal, wenn Dawn of War super läuft, dann würden wir sicherlich mehr Add-ons machen wollen und dann hast du auch schon wieder dieses Ding, dass du dann nicht nur an einem Add-on zur Zeit arbeiten kannst, sondern musst dann eigentlich, ne, das eine Add-on machst du gerade fertig und das andere Add-on hast du schon in der Planung oder fängst du schon an dran zu arbeiten, weil die Leute natürlich jetzt auch keinen Bock drauf haben, irgendwie immer anderthalb Jahre oder zwei Jahre auf ein Add-on zu warten. So, ne?
Ich wünschte, Blizzard würde das auch so handhaben.
Ja gut, ich meine, fairerweise, unsere Eltern sind wahrscheinlich nicht ganz so groß, aber ich meine, also ich glaube, es dauert wirklich mindestens ein Jahr, wahrscheinlich ein bisschen über ein Jahr von, okay, jetzt fangen wir an, das Addon zu entwickeln, bis okay, jetzt können wir das Addon veröffentlichen. Und wenn du dann halt, ich sag mal, nicht ein Jahr oder 14 Monate oder irgendwie sowas warten willst, so, dann musst du natürlich einfach ein bisschen überlappend arbeiten. So, ne?
Okay. Wie sieht's bei dir privat aus, Jan? Kommst du eigentlich noch zum Zocken? Ich frage dich das immer, weil es mich interessiert. Du hast irgendwann mal zu mir gesagt, ja, man muss ja wissen, was die Konkurrenz so macht und sich davon auch teilweise vielleicht sogar ein bisschen inspirieren lassen. Wie sieht dein Gaming-Leben aktuell aus?
Ja, das ist auch immer noch so. Also ich versuche mal relativ viel anzuspielen, einfach nur um so ein bisschen zu gucken, was andere machen und auch so halbwegs auf dem Laufenden zu bleiben. Allerdings, ich beende dann nicht viel, einfach weil ich meistens die Zeit nicht habe. Ich habe jetzt, was war das Letzte, was ich gespielt habe? Ich habe hier James Bond, habe ich mir angeguckt. Haben ein paar Sachen sehr cool gemacht. Ich war nicht so der allergrößte Fan von den Hitman-Spielen, aber jetzt James Bond, das fand ich wirklich cool. Ein paar richtig geile Ideen drin gewesen. Ich habe mir Civilization das aktuelle angeguckt, weil sie da jetzt einen größeren Patch rausgebracht haben. Das ist auch manchmal sehr interessant, halt einfach zu gucken, wenn etwas so richtig in die Hose gegangen ist, warum ist es in die Hose gegangen und vielleicht auch, was haben sie gemacht, um es zu fixen. Man lernt dann halt manchmal mehr von Dingen, die nicht gut funktioniert haben, anstatt von Dingen, die gut funktioniert haben. Also sowas ist dann auch mal interessant. Ich habe irgendwie das Remake oder das Remaster von Dragon Quest, was sind das, 7 oder so, irgendwie angespielt und also es ist immer so querbeet, einfach nur was mir gerade aus irgendwelchen Gründen auf den Tisch flattert oder irgendjemand sagt, oh, das solltest du dir mal angucken.
Okay, aber also du kommst wahrscheinlich nicht zu, das intensiver dir anzugucken, du spielst es nur kurz an oder wie?
Ja, ich spiele dann, also ich sag mal so vielleicht, keine Ahnung, 8 Stunden oder so.
Okay, das ist ja doch ein bisschen intensiver, alles klar.
Ja, ich sag mal so, ne, vielleicht eine Woche oder sowas oder ein bisschen länger und dann halt immer mal eine Stunde hier, eine Stunde da. Einfach um so einen richtigen so einen Taste dafür zu bekommen. Und dann sage ich halt, okay, jetzt ich weiß, wie es läuft im Prinzip und ich höre jetzt auf. Final Fantasy, das letzte, was war denn das?
Rebirth.
Ja, genau. Das zum Beispiel habe ich auch bestimmt für 15 Stunden oder so gespielt. Einfach nur, weil ich es dann halt einfach interessant genug fand und eigentlich Bock hatte, weiterzuspielen. Wahrscheinlich hätte ich, wenn ich Zeit hätte, es auch zu Ende gespielt und wahrscheinlich hätte ich James Bond auch zu Ende gespielt. Oder Indiana Jones habe ich letztens gespielt. Aber meistens ist es dann halt irgendwo so, dass es nicht mehr, aus irgendeinem Grund kann ich dann ein paar Tage nicht spielen und dann ist es auch schon, ach, jetzt fängt es auch nicht mehr an und hier ist auch schon das nächste und dann bleiben die Sachen halt irgendwann liegen. Ne?
Was mich nochmal interessieren würde, lieber Jan, wir hatten letztes Wochenende, vorletzte Woche hatten wir den Sascha aus den USA zu Gast Und der malt immer so ein so eine Gaming-Entwickler oder Gaming-Branchen-Apokalypse.
Ja.
Und berichtet davon, dass es in den USA halt ja ganz im Gegensatz zur Corona-Zeit, wo irgendwie ohne Ende eingestellt wurde,
ja,
momentan als Gaming-Entwickler unglaublich schwer ist, einen Job zu finden. Mich würde mal deine Meinung dazu interessieren. Und ist das in Deutschland genauso? Oder ist das unabhängig von der US-Szene?
Also das ist tatsächlich relativ heftig momentan und auch schon seit längerem. Also der Punkt ist, dass zu Corona gingen halt die ganzen Verkaufszahlen und so weiter und die Nutzerzahlen von vielen Spielen halt richtig durch die Decke, weil die Leute halt auf einmal, ne, viel Zeit hatten und zu Hause saßen und dann halt unter anderem Computerspiele gespielt haben. Und das hat halt dazu geführt, diese großen Zuwachsraten, dass halt eine Menge Geld in den Markt gepumpt wurde. Ne? Also das heißt, dann sind viele Investoren gekommen und haben wirklich Projekte gesponsert, die sie vielleicht nicht hätten sponsern sollen, und Studios wurden gekauft und eine Menge Geld wurde irgendwie rein investiert mit dieser Erwartung oder mit der Versprechung, dass das natürlich alles so weitergehen würde. So. Und nachdem Corona dann vorbei war, ist das eigentlich nur zurückgegangen auf das Niveau von vorher. Also ich sag mal, dieser Sondereffekt war dann halt weg und wir hatten dann immer noch die üblichen Marktvergrößerungen und so, aber halt nicht mehr so extrem, sondern wieder auf einem normalen Niveau. Was dann aber dazu geführt hat, dass halt super viel Geld dann auf einmal aus dem Markt rausgezogen wurden. Das heißt, dann wurden haufenweise Projekte eingestellt, haufenweise Studios dicht gemacht und halt, ich sag mal, es hat zu Anfang manchmal die Falschen getroffen, dann wurden halt irgendwelche Sachen gestartet, die vielleicht nicht hätten gestartet werden sollen. Aber dann bei dieser Korrektur wurde halt auch wieder übertrieben und dann wurden halt wieder viele Sachen gestoppt und dicht gemacht, die es vielleicht auch nicht verdient hätten. Und das war, ich sag mal, richtig heftig. Und dann hat halt jeder so, was weiß ich, 23 gesagt, 24 gesagt, oh, okay, das war jetzt heftig, aber jetzt muss es ja eigentlich wieder vorbei sein. Aber es ist nie so richtig, es ging irgendwie immer so weiter, komischerweise, bis jetzt. Weil dann kam halt, oh ja, jetzt sind die ganzen Speicher so teuer wegen KI und so ich was. Das heißt, die Konsolengeneration, eigentlich würde nächstes Jahr eine neue Konsolengeneration kommen, normalerweise. Tut's nicht. Eigentlich werden jetzt die ganzen Konsolen halt sehr viel günstiger angeboten werden, sodass nochmal richtig viel verkauft wird. Ist es nicht, weil die Konsolen teurer sind, anstatt günstiger geworden sind. Dann haben halt einige von den größeren Anbietern strukturelle Probleme. Microsoft hat halt riesige Probleme mit Xbox, fängt halt an, ohne Ende Leute zu entlassen und Studios zu schließen und so. Und das kommt halt alles zusammen. So, ne? Und das führt halt dazu, dass es echt relativ, also international richtig düster aussieht momentan. Und auch in Deutschland geht das halt nicht so komplett an uns vorbei, weil halt viele Entwickler natürlich zu irgendjemandem gehören. Ne? Dann gehören die halt zu, weiß ich, Embracer Group zum Beispiel, oder die gehören zu Ubisoft, oder die gehören zu wem auch immer. Und wenn dann da überall eingespart wird oder die halt irgendwelche Vorgaben kriegen, hier, ihr müsst jetzt aber, was ich, 40% Kosten einsparen und so, dann ist das natürlich ein echtes Problem. Und ein anderes Problem ist halt für kleinere Entwickler, auch für welche in unserer Größe, du musst natürlich immer das nächste Projekt haben. Und wenn dann allgemein wenig Geld im Markt ist, beziehungsweise, ich sag mal, was ein Publisher sagt, hey, wir müssen hier unsere eigenen Studios schließen und unsere eigenen Leute rausschmeißen, dann können wir in derselben Situation nicht irgendwelche Aufträge nach externen Studios geben, zum Beispiel. Ne? Und das ist, wie gesagt, schon relativ heftig. Also wir hatten bisher Glück, weil wir da einfach jetzt nicht neue Projekte brauchen in den letzten Jahren. Aber das ist zum Beispiel sowas wie Mimimi zum Beispiel, die ja vor 2 Jahren oder sowas dicht gemacht haben. Das war halt bei denen wirklich einfach der Fall von, die haben zur falschen Zeit ein neues Projekt haben müssen und haben halt niemanden gefunden, der es gesigned hat. Während das halt Sachen waren, die halt vor ein Jahr vorher halt denen aus der Hand gerissen worden wäre. So, ne? Das ist natürlich dann schon heftig, weil du dann einfach das Gefühl hast, okay, die haben einfach nur Pech gehabt. Ne?
Das klingt ja furchtbar. Was für, also dieses Szenario, was du beschreibst, was für Auswirkungen wird denn das jetzt längerfristig oder in den nächsten Jahren zumindest auf die Gaming-Szene haben? Noch teurere Preise oder also was wird bei uns Endkunden dann davon ankommen, von dieser ganzen Problematik?
Ja, das ist halt echt das, was ich mich auch schon länger frage, weil das so bizarr ist, wie wenig momentan gemacht wird oder auch wie wenig neu angestoßen wird. man, vor ein paar Jahren hatte man halt immer dieses Gefühl, ja, es gibt, kommt so viel raus und in jedem Monat gibt es halt irgendwie 10 AAA-Games und keine Ahnung. Und jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, also ich habe auch wirklich schon mit Publishern darüber gesprochen, was habt ihr eigentlich vor, in 3 Jahren oder in 4 Jahren oder in 5 Jahren zu veröffentlichen? Weißt du, weil ihr irgendwie alle eure Projekte cancelt, ihr gibt keine neuen, ihr startet keine neuen Sachen, ihr macht interne Studios dicht. Wollt ihr eigentlich noch Computerspiele veröffentlichen oder was ist euer Plan so, ne? Und ich meine, ja, ist wirklich die Frage. Also es gibt natürlich jetzt einige, die sagen, naja, es wird nie zu wenig Spiele geben, weil du dann halt einfach hast du halt mehr Indie-Games vielleicht oder du hast halt mehr Spiele aus, was ich, aus China oder aus Territorien, die da so ein bisschen weniger von betroffen sind. Da gibt es andere, die sagen, naja, in der Zukunft wird eh alles mit irgendwelchen AI-Kram gemacht und du brauchst nicht mehr so viele Leute, die Spiele entwickeln und so. Ich kann mir das alles nur nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt, weil ich sag mal, die Art von Spielen, die wir machen oder auch viele andere so mittelgroße Entwickler, sag ich jetzt mal, machen, die kannst du halt nicht einfach so aus dem Stegreif mit irgend so einer zusammengewürfelten Truppe mit ein bisschen KI und ein bisschen keine Ahnung machen. Weißt du, weil dafür musst du halt wirklich Teams haben, die seit langem zusammenarbeiten und irgendwie diese Erfahrung haben. Und das ist halt, wie gesagt, einfach so eine, keine Ahnung, ich glaube, so ein Irrglaube, dass man einfach sagen kann, naja, gut, ist egal, dann, wenn wir jetzt noch wieder Spiele brauchen in ein paar Jahren, dann kaufen wir uns halt eben irgendwas zusammen und packen uns irgendwie ein Team zusammen und die machen dann schon was. Ja, und jetzt werden halt, wie gesagt, echt viele Teams, die teilweise auch wirklich lange zusammengearbeitet haben und auch wirklich gute Sachen gemacht haben, wurden jetzt halt dicht gemacht oder irgendwelche Projekte wurden eingestellt, die halt durchaus hätten funktionieren können. Und da wird halt eine Menge Porzellan gerade zerschlagen, was sich nicht so ohne weiteres wieder kleben lässt, meiner Meinung nach.
Ist ja super interessant. Jungs, ihr seid zu leise. Habt ihr noch irgendwelche Fragen?
Ich dürfte ja alle meine Fragen im Rekord stellen. Also, ich bin immer noch sehr happy. Ich freue mich sehr aufs Spiel, Jan. Also, ich fühle mich wirklich, wirklich, wirklich sehr.
Ja, cool. Nee, ich glaube auch. Also, ich glaube echt, dass es eine gute Sache wird. Wir haben jetzt, wie gesagt, wir haben ja mal diese Playtests und machen dann Umfragen und versuchen halt rauszufinden, was halten Leute davon. Und das ist wirklich auf einem sehr guten Niveau bereits jetzt und wir arbeiten halt nach wie vor noch dran, um es noch besser zu machen. Aber was halt jeder sagt, ist halt irgendwie so diese ganzen echt schwierigen so Kernthemen. Ne? Also sowas wie, ist der Look and Feel richtig? Fühlen sich die Factions richtig an? Ist so dieses Core-Gameplay, macht das Spaß und so weiter. Da kriegen wir halt überall echt super hohe Bewertungen und das ist halt, das beruhigt einen halt schon ziemlich, weil das ist halt das, was echt schwierig ist. Ne? Wenn jetzt Leute sagen würden, ne, die Necrons fühlen sich nicht wie Necrons sein und die Orks nicht wie Orks, das ist dann halt, wäre halt ein großes Problem. Und wenn du jetzt halt, ich sag mal, das Feedback dann halt eher ist, ja, was ich im Early Game, dann haben die, was ich, Faction X, die Einheit Y ist ein bisschen schwach. Weißt du, dann sind das so Sachen, wo du gut mit leben kannst. Und insofern, das ist, wird, glaube ich, ganz cool. Und es kommen jetzt halt auch noch ein paar Sachen. Wir haben jetzt, demnächst irgendwie werden wir den Painter vorstellen, was den wir in-game haben, womit man halt die eigenen Einheiten designen kann. Und da haben wir halt echt nochmal richtig eine Schippe draufgelegt, verglichen mit dem, was die alten Dawn of War sowieso gemacht haben. Aber selbst, ich sag mal so allgemein, wüsste ich nicht von Strategiespielen, wo du halt so viel Kram machen kannst wie bei uns. Und jetzt haben wir halt intern immer bei uns im internen Chat jetzt mal so Wettbewerbe, dass halt Leute irgendwie, gibt immer so ein Themen Vorschlag für dann irgendwie 2-3 Tage und dann posten halt Leute ihre Designs zu diesem Themenvorschlag und das ist halt immer eine Gaudi so, ne? Dann haben wir jetzt, was weiß ich, 80er Jahre, weißt du, und baut halt irgendjemand einen Space Marine in so einem 80er Jahre Adidas Trainingsanzug inklusive Schweißband und was weiß ich was und solche Sachen, das macht dann schon Spaß und ich glaube halt, wenn das erstmal jetzt in die Community geht oder halt in die Hände der Fans kommt. Ich glaube, da kann man sich noch auf eine Menge Sachen freuen.
Klingt richtig geil, muss ich auch sagen. Habe ich jetzt richtig Bock, das anzuzocken. Und ich werde natürlich Necrons spielen. Jan, was ist deine aktuelle Lieblingsserie? Oder kommst du gar nicht zum Seriengucken?
Doch, Serien tatsächlich relativ viel. Oder also regelmäßig, sage ich mal so. Weil das ist, da musst du nicht so drüber nachdenken. Das kannst du ja einfach auf den Fernseher setzen und einfach nur berieseln lassen, einfach hören aus. Was habe ich in letzter Zeit geguckt? Ich habe Severance weitergeguckt. Was war das letztens noch? Ich habe irgendwas letztens geguckt, wo ich halt richtig Okay, das ist richtig cool. Achso, einmal Sherlock Holmes, Young Sherlock Holmes. Das fand ich ziemlich gut. Den Leuten, die Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes gemacht haben. Die haben halt eine Serie gemacht mit Sherlock Holmes als, so ganz am Anfang seiner Karriere sozusagen, aber halt im sehr ähnlichen Stil. Und das war echt gut gemacht. Also echt Story cool, Schauspieler cool. Einfach nett gemacht. Was habe ich noch geguckt? Sag mal, was gab's in letzter Zeit? Was guckte man in letzter Zeit?
Meine zwei Serien, die ich heute anbringen würde, sind auch die, die ich im Solo-Podcast letzte Woche erwähnt habe. Ich habe jetzt die letzte Staffel von The Boys endlich zu Ende geguckt, bin ich endlich dazu gekommen und war relativ angetan. Die letzten Staffeln wirkten alle so ein bisschen in die Länge gezogen irgendwie. Ja, wann schaffen sie es denn jetzt endlich mal Homelander irgendwie kaputt zu machen? Und ich fand die letzte Staffel echt ganz gut, mit einem versöhnlichen Ende, ganz gut gemacht. Also für alle, die so wie ich irgendwie nicht dazu gekommen sind oder keinen Bock hatten oder gedacht haben, ja, was soll da schon kommen, was wir nicht schon gesehen haben, kann ich die letzte Staffel von The Boys empfehlen. Und ich feiere aktuell sehr die dritte Staffel von House of the Dragon.
Ja, da bin ich noch nicht. Ich bin, also habe ich von mir auf der Liste, bin ich auch sehr gespannt. Ich habe momentan, ich wollte immer noch, das habe ich auch noch nicht gesehen, Shogun noch nach wie vor gucken. Das habe ich noch auf der Liste.
Hammer-Serie.
Ja, glaube ich wohl.
Hast du damals auch das Original mit Schwieser?
Chamberlain? Yul Brynner. Entschuldigung.
Chamberlain. Das, nee.
Nee? Okay. Bin ich wohl der Älteste und der Einzige, der es geguckt hat. Ja. Weil ich kannte auch das Original und das, also da war es meiner Ansicht nach schwer ranzukommen, aber die haben das echt geschafft. Das ist echt richtig gut.
Ja, cool.
Ihr seid zu leise, Jungs. Was ist los mit euch? Habt ihr irgendwelche Serien oder Filme-Tipps?
Oh, ich habe richtiger Random-Tipp. Ich habe mit meiner Frau am Wochenende Sheep Detective auf Amazon geguckt. Das ist das Einzige, was ich in den letzten Wochen geguckt habe. Das ist mit Hugh Jackman, ist ein Murder-Mystery. Es gibt sprechende Schafe, natürlich nicht für Menschen, sondern wie die Schafe untereinander reden. Und das klingt erstmal total wacky und stupid, ist aber einer der besseren Whodunit-Crime-Murder-Mysteries, die ich in den letzten 5 Jahren gesehen habe. Das Ding hält, das ist natürlich nur, wie viele Leute dem eher einen Thumbs-up als Thumbs-down geben. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, bei Rotten Tomatoes 95%. Ich musste mehrfach richtig lachen. Und zum Ende hin musste ich sehr, sehr hart weinen. Der Film hat mich komplett abgeholt. Ich fand den super.
Dieser Sheep Detective?
Ja, Sheep Detective. Oder so.
Glen 19. Hill, ein Schafskrimi heißt es auf Deutsch. Hab gerade
genau, das ist. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass das so gut ist, aber meine Frau hat darauf bestanden, dass wir das gucken. Und supportive husband, der ich bin, habe ich gesagt, komm, lass machen. Ich würde es jederzeit wieder. Ich könnte den einmal im Jahr ganz locker gucken.
Ja, cool.
Er ist wirklich lustig.
Andor hatte ich letztens auch jetzt endlich zu Ende geguckt. Oder die zweite Staffel.
Fandest du es?
Ich fand, ich früher riesen Star Wars-Fan gewesen und halt echt, war einer der Gründe, warum ich mich überhaupt mit Games und Filmen und was ich weiß irgendwie beschäftigt habe. Dann fand ich halt die Prequels schon relativ fürchterlich. Und dann die Sequels unter aller Sau, also abgesehen vielleicht von dem sind das Teil 7. Aber ich fand 8 und 9, also 9 war, konnte ich mir original nicht zu Ende angucken. So sehr hat mich das aufgeregt. Und dementsprechend hatte ich echt null Erwartungen, aber mir haben halt viele Leute gesagt, ha, guck mal, das ist ganz geil. Ich glaube, das ist, es hat so ein paar Pacing-Probleme, also es gibt so ein paar Folgen, wo du sagst, ja, naja, aber schon sehr geil im Vergleich zu allem anderen, was da gekommen ist in letzter Zeit, finde ich. Also ich finde, dass da sind ein paar Folgen dabei, die halt richtig, richtig gut sind. Es sind ein paar Folgen dabei, die sind so, naja, halt vielleicht jetzt nicht so mega spannend gemacht, aber ich sag mal, von den Star Wars Sachen, seit das Ganze bei Disney ist, zusammen mit Rogue One, würde ich sagen, das Einzige, was ich richtig gut fand.
Hast du dir mal den Mandalorian angeguckt, die Serie?
Ja, allerdings, ich habe die ersten paar Folgen geguckt und aus irgendeinem Grund hat es mich nicht so richtig gepackt. Also ich weiß, dass viele sagen, Rogue One und Andor und Mandalorian, die drei, Kann auch durchaus sein, vielleicht, wenn ich weitergeguckt hätte, aber ich fand irgendwie, weiß nicht, Mandalorian hat mich nicht so richtig gepackt.
Ja, weil gerade so am Anfang, weil du dieses Star Wars-Feeling ansprichst, ne, und ich bin ja auch mit der Originaltrilogie aufgewachsen und auch ein Riesenfan gewesen, und bei Mandalorian hatte ich zum ersten Mal wieder dieses Ur-Star Wars-Gefühl. Also, der Kinofilm ist totale Scheiße, dem kann man wirklich skippen. Aber also die Serie für Original Star Wars-Fans fand ich die eigentlich so das Beste. Aber ich mochte auch Andor nicht. Ich glaube, der Einzige auf der Welt, der Andor nicht mochte. Aber ja, wenn du mal Langeweile hast, irgendwie gib Mandalorian mal eine Chance.
Ja, vielleicht. Habt ihr Adolescence gesehen?
Auf meiner Liste geguckt habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht geguckt.
Das ist krass. Das ist original vielleicht das Krasseste, was ich jemals gesehen habe. Zumindest so als Kurzserie. Das ist halt ein Vierteiler, irgendwie aus UK. Geht halt irgendwie um den Mord an ein Mädchen, keine Ahnung. Und das sind 4 Folgen und jede Folge ist ein One-Shot. Also eine durchgehende Kamera. Und ich will nichts dazu drüber sagen, weil, also nicht spoilern, aber man denkt so nach der ersten Folge, Alter, krass. Und dann nach der zweiten Folge denkst du, okay, das kann nicht heftiger werden. Und das wird halt einfach immer heftiger. Und das war halt echt so ein Ding, das spielt die Hauptrolle, spielt irgend so ein, ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt 13 oder 14. Und ich, die ganze Zeit, als ich das geguckt habe, habe ich halt gedacht, so damals bei Harry Potter und so, ne, haben halt gedacht, naja gut, das sind halt Kinder. Weißt du, du kannst da nicht zu viel erwarten, was so Schauspielerei angeht und so, ne? Die sind halt nicht. Ne, da musst du einfach so ein bisschen realistisch bleiben. Das ist as good as it gets mit Kindern. Und dann guckst du dir das Ding an. Und wie gesagt, dieser 14-Jährige, der, also unfassbar gut.
Ich habe nicht verstanden, wie die Serie heißt, mein Lieber. Sag noch mal bitte.
Adolescence. Also, was heißt das auf Deutsch? Heranwachsende oder sowas.
Es wird Stephen Graham, das ist hier der Boxer aus der einen Serie, die du so gerne mochtest. Oder der spielt bei Snatch mit, zusammen mit Brad Pitt.
Ja. Genau. Das ist halt, wie gesagt, da geht es so um Jugend oder Heranwachsen auf Deutsch. Und wie gesagt, das ist 4 Teile, also wie gesagt, 4 Stunden oder ein bisschen weniger vielleicht. Und ist halt original irgendwie, keine Ahnung, das Krasseste, was ich. Also mindestens in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren oder
so. Da gucke ich mir gleich mal vom Schlafengehen den ersten Teil an. Läuft auf Netflix, sehe ich, ne?
Läuft auf Netflix. Ist aber, also, ich weiß nicht, ob es nur beim ersten Teil bleibt.
Okay. Dann hast du irgendwas, sendest du gerade?
Bitte?
Du sendest gerade irgendwas.
Ganz oh, Entschuldigung, das war keine Absicht.
Okay. Bono, du bist so am Schweigen. Digi, was ist los?
Was soll los sein?
Ich hab jetzt einfach... Erzähl doch mal, was du in letzter Zeit geguckt hast.
Was habe ich in letzter Zeit geguckt?
Oder wieder nur Hugh McGregor-Doku.
Aber, also wenn sich Hugh McGregor-Dokus anbieten, dann bin ich da auch gerne einer der ersten Zuschauer, die das interessierterweise tun. Eine der Sachen, die ich, glaube ich, zuletzt gesehen habe, aber jetzt auch noch nicht vollständig fertig, weil die letzte Folge habe ich mir mal aufgehoben, ist Spider-Noir. Also jetzt auch ja eine Serie, die erst seit einer gewissen
Zeit... Die habe ich tatsächlich auch gesehen. Die habe ich komplett durch.
Einfach, weil ich da auch ein riesiger Fan bin jetzt, nicht notwendigerweise irgendwie von dem ganzen Superhelden-Thema, aber auch davon, dass das einfach stilistisch mich eher anspricht. So dieses Noir-Ding, wo du ja auch dann bei Amazon Prime einstellen kannst, ob du das ganze Ding eben in Farbe sehen willst oder in Schwarz-Weiß. Und da habe ich mich schon immer dafür entschieden, das einfach durchgehend in Schwarz-Weiß zu sehen. Mit halt dann natürlich einfach einem Nicolas Cage, der jetzt auch schon in einem etwas älteren Stadium ja seiner Schauspielerkarriere vorliegt und dann trotzdem aber so einen halben Spider-Man-Charakter spielt, aber dann so in den 1920ern halt in New York. Und das ist dann auch so ein verruchter Mix, wo ich so denke, ey, das ist einfach, also das spricht mich einfach vom Stil her noch am ehesten an, dass ich sagen kann, okay, da kann ich auch mal ein bisschen länger reinschauen. Das ist das Einzige, was ich da so empfehlen könnte, glaube ich.
Nee, den fand ich auch echt gut gemacht. Ich mag halt sowieso diese ganzen, hier so Roger Rabbit und so, ne, dieser ganze Kram, wo du halt so diese 30er Jahre seedy New York Kram, so, ne, oder halt irgendwelche Private Investigators und so, und du hast dann halt, wie gesagt, Spider-Man ist halt im Prinzip einer von diesen Privatdetektiven, von diesen Schnüfflern, der halt aber eben auch Spider-Man-Kräfte hat, sozusagen. Und gespielt von Nicolas Cage. Und fand ich also echt, hat mich gut unterhalten.
Das Lustige ist, ich habe das gerade aufgerufen auf Google und das ist so ein lustiger Effekt. Wenn du das aufrufst, fängt es plötzlich an zu regnen auf der Seite. Witzige Idee. Habe ich auch so noch nie gesehen. Ja, gut, ihr Lieben, wenn wir jetzt nicht noch irgendwas ganz Spannendes haben, was euch auf den Dings drückt, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Jungs?
Habt ihr Project Hail Mary gesehen?
Immer noch nicht, vorher, unbedingt. Leider auch vorher halt viele Jahre, also als das rausgekommen ist, schon das Buch gelesen und deswegen den Film so naja gefunden.
Ja. Nee, ich habe das Buch tatsächlich auch gelesen und ich habe mich auch nicht mega so umgehauen, der Film, wie viele andere. Aber ich glaube schon, gerade wenn man das Buch nicht gelesen hat, ist es, glaube ich, richtig gut. Und auch wenn man das Buch gelesen hat, ist es immer noch ziemlich gut, finde ich.
Ja, es ist also unterhält schon genug, als dass ich mir diesen Film natürlich auch gerne angeguckt habe und dass ich auch sagen würde, ey, Leute, die damit keine Berührungspunkte haben, ähnlich wie The Martian auch, kannst du dir definitiv angucken. Also das, ne, für so Normalos bringt das garantiert einiges. Aber ob jetzt jeder Buchfan dann auch notwendigerweise Fan des Kinofilms ist, gut, ist wahrscheinlich eh auch eine andere Diskussion, ne? Aber ja.
Nee, das sehe ich auch so. Aber ich fand halt so von den Filmen, die in der letzten Zeit rausgekommen sind oder so in den letzten Jahren, war das durchaus einer von denen, die, wie soll man sagen, einfach es vielleicht mehr verdient hat als viele andere, weil die, glaube ich, schon einiges versucht haben, so, ne? Einiges rauszuholen.
Kann man so sagen, ja.
Ja, fair.
Wir haben dieses Jahr auch noch ein paar dicke Kino-Releases, ne? Jetzt kommt irgendwie hier der Odysseus-Film, ja, dann kommt noch Dune 3, auf den freue ich mich am meisten, ehrlich gesagt.
Spider-Man 4 kommt noch.
Stimmt. Also da kommen noch einige dicke Sachen dieses Jahr im Kino.
Ja.
Oh, ich habe noch was ich geguckt habe, was ich mir empfehlen kann. Das ist Obsession, der Low-Budget-Horrorfilm, der durch alle Munde geht, der ist super.
Obsession?
Obsession. Hat irgendwie 750.000 Euro gekostet, die Hauptdarsteller haben irgendwie nur 20.000 kassiert oder so und die weibliche Hauptdarstellerin ist jetzt Superstar, Mega Deluxe, die wird überall hin eingeladen, die hat jetzt eine richtig steile Karriere vor sich.
Ah oh ja, cool.
Ist das Obsession, du sollst mich lieben oder ist das was anderes?
Genau, das ist
okay.
Der. Der ist nicht schlecht.
Jetzt haben wir der Community auch wirklich viele Kino- und Serientipps gegeben. Ich glaube, ich hoffe, ihr seid nicht was sagt man dazu?
Überfordert? Überlastet?
Das Überangebot bedrängt euch jetzt gerade nicht. Ich werde mir gleich nach dem Podcast noch mal Adolescence angucken, weil das klingt ganz interessant. Ich guck mir gerne solche mal was anderes Sachen an.
Ist das eine BBC-Produktion auch?
Ich glaube nicht. Also ich will es nicht ausschließen. Ich glaube aber, das war irgendwie mehr so ein privates Ding aus UK halt. Das ist der Typ, der den Vater von dem Jungen spielt. Das ist dieser, wo du vorhin auch meintest, der den Boxer gespielt hat, blablabla. Der ist irgendwie, der hat das geschrieben und ich glaube, ist auch Regisseur und Produzent oder so, keine Ahnung. Also er hat irgendwie relativ viel gemacht und hat halt alles abgeräumt, was es an Preisen gab letztes Jahr. Weil es kam so ein bisschen aus dem Nichts, weil es hatte niemand auf dem Schirm und alle nur so, what the fuck? Okay, gib ihm alle Preise. Und wie gesagt, weil es nur vier Teile waren und das wird auch keine Fortsetzung oder irgendwas geben. Weißt du, war das Spoiler. Halt auch alle nur so, what the fuck? Und okay.
Ja. Nice, okay.
Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Irgendwie Bono ist eingesprungen, Jan kam noch vorbei, von daher haben wir einen sehr bunten Podcast gehabt. Irgendwann am Anfang saßen wir hier zu zweit. Hat sich noch gut entwickelt, würde ich sagen.
Wir haben doch noch Freunde.
Also vielen Dank, dass ihr gekommen seid, alle. Jan, dir viel Glück für euer Dawn of War-Projekt. Und ich werde dich wahrscheinlich, keine Ahnung, im halben Jahr werde ich dich wieder fragen und dann kannst du mal erzählen, wie es gelaufen ist. Danke, dass du da warst. Und liebe Community, nächste Woche in alter Frische. Nächste Woche ist das Problem, dass Dennis im Urlaub ist.
Zwei Wochen.
In zwei Wochen?
Nee, für zwei Wochen. Ich fahre nächste Woche. Wochen. Genau.
Gut, ich werde mal versuchen, das mit Onkel Barlow zu machen. Der ist ja nächsten Donnerstag dabei. Ich werde es mal versuchen, mit dem auf einen anderen Tag zu legen. Und dann, werden Onkel, die alten Recken, die alten WoW-Recken, Onkel Barlow und der gute alte Stevenio, machen wir dann so ein Herrenspielzimmer. Also,
ihr Lieben, Barlow hätte ich auch gern kennengelernt.
danke, dass ihr reingehört habt. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Nehmt eure Vitamine bitte.
Tschüss.